Episode 8 ist das Beste, was Star Wars jemals hervorgebracht hat. Dass ich das in diesem Podcast sagen kann, und es ist nicht wirklich falsch, es ist sogar eher richtig, und das werden wir auch gleich diskutieren, freut mich mit großer, erfüllt mich mit großer Freude. Und ich muss jetzt gerade mal kurz in Eves Gesicht gucken. Ja, Eve muss sich das Grinsen verkneifen, aber man kann das so sagen, oder?
Du kannst es nicht lassen.
Weißt du, ich habe den Gag, glaube ich, auf Social Media überall gebracht, wo es nur geht. Also im Sinne von Episode 8 hat 9,8 auf IMDb. Dass ich das mal sagen kann über Star Wars, hätte ich nie gedacht. Und wie viele Leute mir drunter geantwortet haben, aber Clone Wars oder The Mandalorian. Ja, aber ist es Episode 8? Das ist doch gerade der Punkt. Das ist der Gag. Muss ich euch das noch mehr erklären? Facepalm, egal. So. Es ist nicht das Bestbewertete in Star Wars jemals übrigens, wenn es nur nach IMDb-Bewertungen geht.
Ja, ich, weißt du, heute reden wir erneut über die Form von Star Wars, die dich und mich ja eint. Und wir sind ja häufig wirklich auf dem Spektrum.
Ja, auf dem Spektrum so, ist trotzdem gut, ja.
Wie es ja nicht unterschiedlicher sein kann. Und ich glaube, ich gehöre zu der Fraktion der Star Wars-Fans, die sagen, das ist nicht mehr mein Franchise. So. Im Großen und Ganzen. Weißt du, wenn ich so sehe, was da rausgepumpt wird. Ich kann im besten Fall sagen, ist nett. Aber gucke ich es ein zweites Mal, nope. Definitiv. Also es sei denn, ich muss es für die Arbeit, aber sonst nope. Das ist so bei mir zum Beispiel Skeleton Crew. Ich habe komplett vergessen, was da passiert ist. Ich habe wirklich alles vergessen. Und das sage ich nicht mal irgendwie, weil ich jetzt edgy sei. Ich habe wirklich alles vergessen. Nenn mir einen Namen, ich weiß es nicht mehr. Und Acolyte hat mich gebrochen. Und ich habe gebrochen, ja. Aber jetzt sind wir wirklich bei so einem Projekt. Das ist, also selbst wenn wir alle 10 Acolyte-Fans vereinen, die es da draußen gibt, ja, die müssen doch zugeben, dass Andor wirklich Next Level ist und in einer ganz anderen Liga spielt. Als das ist, muss man ja zugeben. Also es ist ja in einer ganz anderen Liga. Und wir sind jetzt wirklich da angekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe normalerweise stehe ich mittwochs früh auf und guck erstmal alle Episoden Andor. Ich cover die jetzt nicht Woche für Woche bei YouTube, aber ich freue mich halt wirklich drauf, dass es neue Folgen gibt, was auch schon lange nicht mehr der Fall war. Also Skeleton Crew hat sich trotzdem angefühlt wie Arbeit. Hätte ich das jetzt nicht besprochen, hätte ich es nicht geguckt. Wäre ich ausgestiegen nach 2 Folgen oder so. Aber hier, ich stehe mittwochs auf, ich freue mich richtig, dass es neue Folgen gibt. Ich mache mir meinen Kaffee, setze mich auf die Couch und let's go. Und dann verliere ich mich darin. Und das ist das größte Kompliment, das ich geben kann, dass ich mich wirklich Woche für Woche freue. Aber ich war jetzt auf der OMR. Und also ich war auf der Messe von Dienstag bis Donnerstag. Das bedeutet, da war überhaupt keine Zeit.
Willst du unseren Herrn kurz erklären, was das OMR ist?
Ja, das sind die Online-Marketing-Rockstars. das ist eine riesen Tech- und Marketing-Messe. Und ja, war sehr spannend. Keynote-Speaker war übrigens Ryan Reynolds.
Ja, ich habe die Fotos gesehen.
Und da sind halt alle vertreten. So ziemlich alles, was du dir vorstellen kannst. Von Snapchat, TikTok, mein Hund hat gerade auf den Knopf gedrückt und der Tisch hat sich bewegt. Cool.
ich war nicht da. Ich war mit meinem Endor-Video beschäftigt.
Ja, du, verstehe ich auch. Ich muss auch sagen, war auch sehr schlauchend. Also ich bin gestern zurückgefahren mit dem Auto von Hamburg zurück nach Berlin. Ich bin auch mit dem Auto hin. Beide Male bin ich halt mega früh aufgestanden. Also ich bin am Dienstag sind wir hin. Da hatte ich nur von 23 bis 4 Uhr gepennt, bin dann mit dem Auto hin um 6. Und dann ja nicht erstmal ins Hotel schlafen, sondern nur schnell duschen und dann auf die Messe bis spät. Und dann bin ich irgendwann wirklich einfach nur umgekippt. Ich habe wirklich überlegt, wenn ich jetzt aufs Zimmer komme, schaue ich mir noch Andor an, aber es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, weil ich hätte nichts mitgekriegt. Ich war zu durch. Deswegen, gestern bin ich zurückgekommen und habe noch die erste Episode geschaut von den neuen. Und ich wollte weiter gucken, aber ich bin am Anfang der zweiten direkt weggepennt. Und nicht, weil es irgendwie langweilig ist, sondern weil die Energiereserven alle waren. Da habe ich gesagt, nee, fuck it, das macht keinen Sinn. Ich mache jetzt aus, gehe schlafen, stehe morgen ein bisschen früher auf, weil ich habe genug Zeit, um mehr zu schlafen als in der gesamten Zeit auf der OMR. Und dann habe ich mich heute früh, so wie normalerweise mittwochs, mit einem Kaffee hingesetzt und Folge 2 und 3 beziehungsweise 8 und 9 geschaut. Ja, und ich komme gerade raus aus meinem privaten Screening hier. Und ja, also das ist wirklich, wirklich stark.
Ja, also ich kann dir ja von meinem Werdegang mit diesen Folgen erzählen. Ich war noch mitten in meinem Video, das natürlich wieder viel zu lange gedauert hat. Ich bin noch bei Kapitel 2, ne? Also wir nehmen an einem Freitagmittag auf, Full Disclosure. Und ich mache heute Nachmittag, mache ich das Video endlich fertig. Und es geht dann am Abend oder morgen online. Und ich hab daran schon lange rumgeschnitten. Und ich stehe mittwochs auf und das Internet explodiert. Das Internet explodiert. Überall Traumwertungen. Episode 8 hat schon 9,9 auf IMDb gehabt zu dem Zeitpunkt, jetzt ist es 9,8. Die Folge drauf auch. Es wurde sehr viel darüber geredet, dass es das beste Star Wars jemals sei. Jetzt sag ich es mal bewusst im Konjunktiv, weil darüber könnte man ja streiten. Ich weiß noch, dass Kollege Valentin von der GameStar, der hat alle Folgen vorausgesehen. Und ich weiß noch, wie er mir auf WhatsApp einfach nur geschrieben hat, uff, hast du auch alle Folgen, können wir drüber reden? Und ich sage, nein, können wir nicht. Du hältst dein Maul 3 Wochen lang. Ich mache jetzt meinen Kram und schaue es wöchentlich. Und jetzt weiß ich, was er wahrscheinlich gemeint hat, ohne mit ihm weiter drüber geredet zu haben. Und ich habe den ganzen Tag, während ich immer noch an meinem Video saß, ich habe gelitten. Ich konnte nicht weg von Social Media. Ich habe immer wieder drauf geschaut. Ich habe mich mini spoilern lassen. Ich habe geguckt, in welche Richtungen die Meinungen gingen, in welche Richtung die Beobachtungen gingen. Einfach, weil ich so involviert bin, ohne es gesehen zu haben. Ich habe wirklich gesagt, ich habe es auch geschrieben, gepostet mit dem Bild von Cyril auf dem Bett liegend, ich ignoriere die Folgen bis heute Abend. Und am Abend habe ich dann auch, ich wollte nur eine Folge schauen, ich habe natürlich 2 gesehen. Und dann war ich so, uff. Erstmal ins Bett.
Erst recht nach der 8. ist man ja auch ein bisschen uff. Ja.
Ich finde, da braucht man auch einen Break, ehrlich gesagt. Ich fand das ganz gut, weil wir haben jetzt Freitag. Ich bin Donnerstag gar nicht dazu gekommen, weil ich abends bei meiner Magic-Spielgruppe mal Magic spiele und dann auch sehr spät zu Hause war und die Batterien leer waren. Und ich habe sie heute Morgen gesehen. Also wir haben parallel gerade dieses Finale geschaut. Der kommt ganz frisch raus. Mhm. Wir sind beide ein bisschen geknickt schon in diesen Call gegangen. Oder, nee, geknickt ist vielleicht das falsche Wort, weil ja diese 9. Episode schon sehr anders ist als die 8. Ich bin sehr, immer noch dieses On-the-Edge-Gefühl habe ich immer noch. Weil so viel On-the-Edge in Star Wars war ich aber noch nie. Also, um nicht mit Wertungen zu reden, sondern mit dem Gefühl zu reden, ich habe noch nie in Star Wars, und ich gucke das auch seit über 30 Jahren, habe ich wirklich so am Rand des Sofas gesessen und war nur gespannt, wie es weitergeht, um diese Tension, Build-up, Relief, mal bist du traurig, mal könntest du heulen vor Glück. All das, diese Gefühlsketten, hatte ich so noch nie in Star Wars. Und wenn ich einen Vergleich anstellen müsste, abseits von Wertungen oder von dem Ergebnis, sondern von dem intendierten, von der Intention dieser Folgen. Wir hatten gerade das, was The Bells in Game of Thrones sein sollte, und wir hatten gerade das, was Ozymandias für Breaking Bad ist.
Ja,
ich glaube, das sind die 2 Vergleiche, die ich hier anstellen muss. Und deswegen ist es auch so schwer greifbar, weil das ist nicht für jeden was. Jeder, der mir sagt, dass Clone Wars aber noch besser ist, auch weil es 9,9 auf IMDb hat, wir leben auf einem unterschiedlichen Planeten, was Geschmack angeht. Ich sage, Andor ist sowas, was mit Breaking Bad und Game of Thrones vergleichbar ist. Und Clone Wars ist was ganz anderes, ohne Clone Wars abwerten zu wollen. Aber das sind ja nicht mal die Dialoge auf dem Niveau. Clone Wars war mal gedacht für Kinder, und es hat sich rausgestellt, dass Erwachsene das gerne gucken, und die Serie ist erwachsen geworden. Und das ist sie auch, und sie ist auch toll. Und ich kenne die letzten Episoden alle von Clone Wars, die alle in diesen 9,7 bis 9,9 Sphären sind. Die kannst du ja trotzdem nicht ins gleiche Boot wie Game of Thrones, Battle of the Bastards, Winds of Winter. Du kannst sie da nicht reintun. Das zeigt, dass IMDb-Wertungen nicht aussagekräftig sind. Ich schmeiße damit immer um mich, aber die sind alle gesondert zu betrachten. Wie kommt es zu so einer Wertung? Wie viele Leute haben drüber abgestimmt? Wie viele Leute haben bis zur 7. Staffel Ende Clone Wars überhaupt gesehen? Das sind 20.000 Leute, die das abgestimmt haben. Und das sind Hardcore-Fans, die alle dieser Folge 10,0 gegeben haben, sodass du bei 9,9 auf IMDb landest. Aber das ist kein Vergleich zu den 200.000, die Game of Thrones bewertet haben auf IMDb. Das ist einfach nicht dasselbe. Und ist ja auch wurscht, scheißt auf Wertungen, hört auf euer Gefühl. Sowas habe ich noch nie erlebt in Star Wars. Das kann ich sagen. Und Andor ist wahrscheinlich, ja doch, Andor ist Peak Star Wars seit 1980. Da bleibe ich bei. Das habe ich aber schon zur ersten Staffel gesagt. Sage ich jetzt erst recht.
Ich finde die 2. Staffel sogar ziemlich besser als die 1. Wesentlich besser noch als die 1. Und das ist krass. Und also ich bin jetzt, Ich hätte jetzt kein Problem gehabt, noch weiter zu gucken, wenn es noch mehr Episoden gegeben hätte, hätte ich jetzt noch weiter geguckt. Ja. Und das ist krass, weil immerhin habe ich jetzt 3 Stunden lang geschaut. Aber ich habe ja auch damals, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe ja Game of Thrones. Ich bin ja, normalerweise bin ich ja nicht so ein Späteinsteiger bei Serien. Aber Game of Thrones habe ich sehr lange gebraucht, um einzusteigen. Und ich wusste, als ich dann Moviepilot den Kanal übernommen habe, dass ich zu Staffel 7 Livestreams mache und Videos und sonst was. Also habe ich die gesamte Serie Game of Thrones, also Staffel 1 bis 6, so circa in 3 Wochen geguckt. Ja. Und also ich finde, das ist ja binge-mäßig auch ein ziemlich geiles Ding so. Ich finde, Game of Thrones ist eine Serie. Manche Serien sind besser, wenn du die Woche für Woche guckst. Manche Serien sind besser, wenn man sie binget. Ich finde, bei Game of Thrones hat beides echt seinen Charme.
Ich wollte gerade sagen, es geht beides bei Game of Thrones.
Weil, sehr gut. Zum Beispiel, ich finde The Walking Dead ist eine bessere Serie, wenn man sie binget. Ich finde, die ist wirklich besser. Weil es gibt so Episoden, gerade in so Staffel 8, wo ja eigentlich nicht so viel passiert. Dann denkst du dir, da muss keine Woche dazwischen sein. Also ich hab die Season dann auch mal geguckt für so ein Binge. Und dann hat die mich gar nicht so gestört wie Woche für Woche. Weil wenn du die Woche für Woche guckst, denkst du dir, ey, nee, sehe ich nicht ein.
Bei The Walking Dead fühle ich mich ja verarscht, wenn ich es Woche für Woche gucke. Yeah. Weil du willst dann endlich wissen, wie es weitergeht bei einem Handlungsstrang. Und dann hast du aber 3 Wochen lang diesen Handlungsstrang nicht mehr, weil es eine Character-Episode war. Yeah. Und dann fühle ich mich halt verarscht. Das Witzige ist, Game of Thrones funktioniert ja in der Theorie genauso. Also die Bücher hast du nicht gelesen, ne?
Die Bücher habe ich nicht gelesen. Aber was halt Game of Thrones, ich weiß, der Vergleich hinkt für mich ein bisschen. Game of Thrones ist nicht so ähnlich. Zumindest der Serie, weil...
Ja, aber in dem Buch.
Ja, so, pass auf, aber...
In dem Buch ist es so, jedes Kapitel ist Point of View geschrieben. Und jedes Kapitel geht über mehrere Seiten. Das ist wie ein eigenes Buch im Buch, und zwar mehrmals. Und du sitzt dann wirklich, also am Anfang denkst du immer, oh, nicht diese Worte, nee, nicht jetzt über den Charakter. Ich will auch wissen, wie es bei dem anderen weitergeht. Und dann liest du und liest du und liest du und bist captured von der Story. Dann hat die einen geilen Turning Point am Ende. Und dann willst du noch wissen, okay, wann geht's hier weiter? Und dann blätterst du schon im Buch. Das ist der klassische, das bin nicht nur ich, das machen so viele Game of Thrones Leser. Sie gucken dann, wann geht dieses Kapitel weiter mit dieser Figur? Und George R. R. Martin weiß das sogar. Alles, was mit Theon Greyjoy zu tun hat, hat irgendwann einen anderen Namen, sodass du denkst, es geht gar nicht mehr mit ihm weiter. Verstehst du? Und der spielt sogar damit. Das quält dich, aber es funktioniert. Also es ist einerseits ein Page-Turner und andererseits hast du immer diese Point-of-View-Sachen. Und Game of Thrones müsste in der Serie, in der Theorie genauso sein. Aber sie schaffen ja diesen Spagat zwischen, du willst wissen, wie es weitergeht, also die Gesamthandlung, und trotzdem ist jede Folge für sich ein eigenes Kunstwerk mit einem eigenen Thema oft, das du nur für die Folge findest.
Ja, und Game of Thrones ist aber auch so eine Serie, es ist wirklich wie ein gigantisches Schachbrett. Und wenn du eine Folge verpasst, hast du einen Schachzug verpasst. Ja. Also es ist halt wirklich so, wenn du in zumindest in den ersten 6 Seasons eine Episode auslässt, dann kann es sein, dass du für die nächste Episode schon komplett lost bist. So, und das mochte ich immer ganz gerne. Und deswegen fand ich es auch cool, dass wir dann woanders hinspringen, weil Sachen, die jetzt nicht relevant fürs große Ganze wirken oder zu weit entfernt sind von der Haupthandlung, wo wir gerade sind, haben dann doch sehr krasse Implikationen. Und ich finde, das hat Game of Thrones, um den Zirkelschluss zu finden, gemeinsam mit Andor. Weil Andor ist ja auch so, gerade in der ersten Season haben viele der Plotlines, klar, es ist immer noch Rebellion gegen Imperium, wenn man es ganz grob ausschaut, auf unterschiedlichen Ebenen wird rebelliert, politisch, spionagetechnisch, sabotagemäßig und so weiter und so fort. Aber so diesen komplett roten Faden zwischen diesen einzelnen Dingern siehst du da noch nicht so ganz krass in der ersten Season, aber in der zweiten Season gibt es da wirklich Konsequenzen. Wenn etwas in der einen Storyline passiert, hat das einen Einfluss auf die andere, selbst wenn es da nicht mal Berührungspunkte gibt zwischen den Figuren. Und das hat mich krass an HBO's Game of Thrones erinnert. Und erst recht, und das machen die besser als Game of Thrones. Ja, ich bin ein Riesenfan, aber ich bin nicht Riesenfan von Staffel 7 und schon gar nicht von 8. Aber eigentlich sind ja Staffel 7 und 8 von Game of Thrones die Momente, wo all diese Storylines zusammenführen. weißt du? Also wo du so das erste Mal zum Beispiel eine Szene hast mit Daenerys und irgendjemanden aus King's Landing oder Jon Snow oder sonst was, ja? Und das sind ja eigentlich die Momente, das war ja der längste Build-up ever. Weißt du? Dann willst du halt auch einen Payoff haben. Und ich finde, den ist ja der Payoff nicht geglückt. Ne? Aber hier ist es so, dass wir das jetzt haben. Also wir haben jetzt quasi diese unterschiedlichen Storylines, die werden langsam zu einem. Allmählich werden die zu einem. Und der Payoff ist voll gegeben. Also der ist total gegeben. Und das finde ich richtig, richtig stark. Und ich bin davon komplett begeistert. Ich bin hin und weg. Das ist nämlich auch das Ding. Du hast davor nämlich darüber gesprochen, es gibt Build-up und Build-up und Build-up und dann knallt's, ja. Und ohne jetzt Game of Thrones zu sehr in Dreck zu ziehen, weil ich liebe ja zumindest die ersten 6 Staffeln mit allem, was ich in meiner Seele habe, liebe ich die, ja. Aber der Payoff war für mich bei Game of Thrones bei sehr vielen Build-ups nicht gegeben. So gegen Ende hin. Also sehr häufig war halt der Build-up gut, aber dann der Payoff nicht. Und Andor bisher, wenn die was aufbauen, ist halt der Payoff auch stark. Weil es ist ein Gamble. Es ist ja eh Storytelling-mäßig, ist es ein krasses Gamble, wenn du sagst, wir machen jetzt sehr viel Aufbau, Aufbau, Aufbau. Das heißt, Folgen, die du guckst, sind im Grunde genommen ein Versprechen. Die sind ein Versprechen, dass die irgendwo hinführen. Und da mag ich es auch nicht, wenn es dann Fans nicht passt danach, dass man sagt, ja, aber was habt ihr erwartet? Aber bei Andor bisher ist, ob in Staffel 1 oder in Staffel 2, jeder einzelne Payoff ist dieses Versprechen einlösen.
Der ganz große Unterschied zu Game of Thrones, und ich weiß, das ist mir ja ein bisschen unterschiedlich, ich meine, was die letzten Staffeln angeht, aber der ganz große Unterschied ist, es funktioniert für jeden.
Ja.
Ja, also egal, welche Art von Build-up und egal, welche Art von Payoff du in beiden Serien hast, bei Game of Thrones ist es divisive und es wird die Leute trennen oder hat sie getrennt. Ich würde sogar sagen, sie sind alle eher auf deiner Seite da als auf meiner, verständlicherweise. Aber Andor delivered auf einem Level, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Nicht nur bei Star Wars, ich glaube sogar in generell. Der Serienwelt generell. Ich würde es höchstens noch mit Better Call Saul vergleichen, aber Better Call Saul ist das so viel kleinere Beispiel, dass es nicht vergleichbar ist. Mhm. Weil Better Call Saul so Nische ist, nicht mal alle Breaking Bad Fans haben Better Call Saul gesehen. Und ich meine, who am I talking to? Mhm. Und Andor delivered aber auf so einem Grand Scale. Und im Vorgespräch hast du, ich will noch das noch kurz anreißen, bevor wir in die wirkliche Folgenbesprechung reingehen, aber im Vorgespräch hast du ja auch schon bedauert, wie schade es ist, dass, und ich habe gejammert über die Viewzahlen auf YouTube und so, bedauert, wie wenig Leute es reinzieht. Und dann sind wir zu diesem alten Thema zurückgekommen, ob wir jetzt alle zu satisfied sind oder nicht. Wir müssen es nicht so sehr auswälzen, weil wir haben es ja in den letzten 2 Folgenbesprechungen auch schon drin gehabt, besonders in der ersten, glaube ich, mehr, ja. Also nicht Folgen, sondern Kapitelbesprechungen. Aber es gibt einen Punkt, den ich jetzt hier reinbringen muss an der Stelle. Und das ist nicht nur, ich habe ja schon immer gesagt, Andor, das macht Disney auch für die Prestige. Das ist die einzige Star Wars-Serie überhaupt, die critical so acclaimed ist, die Emmys gewinnt, die sie sich auf ihre Streaming-Startseite machen können, um anzugeben, egal wie viele Leute es gucken werden. Na, das ist Prestige. Aber es ist tatsächlich nicht nur Prestige. Wir halten uns alle in Social Media Bubbles auf, man kriegt es dann unterschiedlich mit, wie die Social Media Reflexion dazu ist. Aber, und das waren die News von letzter Woche, nee, von dieser Woche sogar, Andor hat weit über $300 Millionen mit der 2. Staffel jetzt schon für Disney Plus eingespielt. Nur an 9 Abonnenten. Das ist weitaus mehr als die letzten Star Wars Serien. Mhm. Ich glaube, Mandalorian ist immer noch drüber, weil das war in der Liste, die sie hinter sich gelassen haben, nicht drauf. Ich habe auch fälschlicherweise behauptet, dass die 2. Staffel 600 Millionen gekostet hat. Beide Staffeln zusammen haben 600 Millionen gekostet. Das heißt, diese eine Staffel hat jetzt schon ihr Budget wieder reingespielt in den ersten Wochen. Und wir reden immer noch von einer Serie, wo ich es im Bekanntenkreis merke, wie viele Leute noch im Rewatch sind oder sich Andor immer noch nur auf die Watchliste gepackt haben oder mittendrin sind, aber die letzten 2, 3 Folgen immer noch nicht gesehen haben, weil du guckst die halt nicht alle 3 hintereinander, das tun ja nicht mal wir. Und ich finde das so schön zu sehen, dass es nicht nur critical acclaimed ist und fan acclaimed ist, sondern dass es für den Mäusekonzern, der da sehr viel Geld reingepumpt hat, das muss man dem ja auch mal lassen, das hätte sonst niemand getan, nicht mal HBO, Die haben das durchgezogen und werden dafür auch noch belohnt von uns. Und das ist eine Win-Win-Win-Situation auf allen Ebenen. Und ich fühlte mich schon lange nicht mehr so wholesome als Star Wars-Fan.
Ja, also es ist halt auch. Ich finde, es wird halt auch Zeit. Ich finde es so komisch, wenn wir uns so Diskussionen anschauen, auch rund um Thunderbolts, weißt du? Mhm. Ich meine, du machtest den ja nicht so. Ich mochte den ganz gerne. Ich finde den ein bisschen overhyped. Aber auch,
overhyped ist auch mein Problem.
Aber auch dieser Marvel-Flex so, das ist ein Film mit echten Performances und mit einem Künstler und so weiter. Und endlich ist Marvel da und so weiter und zurück. Da denke ich mir, damit gebt ihr aber im Grunde genommen zu, dass ihr viel künstlerischen anderen Visionen reingrätscht. Weißt du, dass ihr voll viel einfach nur produziert habt, um es zu produzieren. Ja, und das finde ich ja schrecklich. Weißt du, dass ihr eigentlich mit etwas angebt, was selbstverständlich sein sollte. Und zwar, dass wenn ich einen Kinofilm gucke, dass ich einen Kinofilm gucke. Und nicht, dass ich irgendeine Scheiße gucke, die, keine Ahnung, in irgendeinem Meetingraum oder von einem Komitee beschlossen wurde. Und das ist ja traurig, weil die Filme, die bei Marvel ja eigentlich so rausstechen, sind ja gerade diese. So Guardians of the Galaxy ist durch und durch James Gunn. Thor 3 ist Taika. Ich meine, mit Thor 4 hat den Vogel abgeschossen und wird auch nicht mehr zurückkehren für Thor 5. Aber John Favreau's Iron Man. Es gibt halt zig, die Russo-Brüder mit Winter Soldier. Das sind so Sachen, wo du ganz klar siehst, es ist so deren Wheelhouse, das können die. Aber dann gibt es so viel Quatsch, der gemacht wird. Und bei Star Wars ist es ja nicht großartig anders. Da werden teilweise komplett Unerfahrene, die im Blockbuster-Bereich gar keine Ahnung haben und mit so einem großen Franchise überhaupt nichts anfangen können, hingesetzt, werden mit Geld zu beworfen. Und dann kriegen wir so eine Scheiße, wie die
Naja, ist das nicht das Konzept von Andor?
Ja, aber Andor hat ja zumindest eine Bewährungsprobe mit Rogue One gehabt, weißt du? Also.
Ja, aber die haben sie ja nicht bestanden. Also Andor war ja eine Katastrophe in der Rogue One war ja eine Katastrophe in der Produktion.
Ja, aber das absolute Katastrophe. Ja, aber das Endprodukt, und da hat ja hier Tony Gilroy extrem viel mit zu klar. tun, ist ja bis heute der beliebteste Disney Star Wars Film.
Ja, und aber der auch, er hat auch mit am wenigsten eingespielt. Also nur Solo Star Wars Story lief schlechter. Nur Solo
Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, es war klar, dass Episode 7 und 8 da außer Konkurrenz waren. Allein mit dem Unique Selling Point, Episode 7 ist der erste nach den Prequels.
Das ist alles gar kein keine Frage. Ich will nur darauf hinaus, das Konzept ist ja immer dasselbe. Es kommt darauf an, wen du auswählst und wie er das macht.
Genau.
Das Konzept hat sich gar nicht geändert, ehrlich gesagt.
Ja. Aber das Ding ist, was ich sagen will, wir haben hier wirklich etwas, dass endlich mal auch die Star-Wars-Fans glücklich gestellt wurden. Weil wenn du dir so den Internetdiskurs anschaust, die lieben ja Rogue One. So, also selbst so selbst Leute wie ich, die wirklich mit 90% von dem, was sie dort produzieren, überhaupt nichts anfangen können, ich liebe ja Rogue One. Und dass die sagen, ey, wir haben endlich eigentlich mal was gehabt, was die Leute anspricht. Ne? Und ich weiß nicht, wie man von so etwas wie Rogue One übergehen kann in so etwas wie Acolyte oder Skeleton Crew, ich weiß es nicht, ja. Den fällt jetzt langsam auf, wir hatten da ja was, was Fans wirklich anspricht. Und selbst wenn es jetzt nicht so den mega finanziellen Erfolg hat, weißt du, diese Word-of-Mouth-Publicity und die Tatsache, dass es etwas gibt, was mal positiv ist von Star Wars, ist voll wichtig für die Brand, die so geschädigt ist. Das ist ja ähnlich mit Thunderbolts, dass die zumindest irgendwas haben, was man mal mag. Ja, das Ding ist, als Strategie müssten die jetzt 2-3 Banger raushauen, also 2-3 Sachen, die die Community im Gesamten ansprechen und nicht nur irgendeine Fraktion von einer Fraktion, die so klein ist, dass sich diese horrenden Budgets überhaupt nicht lohnen. Damit man wirklich diesen Schubkarren aus dem Dreck ziehen kann. Sowohl bei Marvel als auch bei Star Wars. Ich meine, um jetzt einen Vergleich zu Marvel zu ziehen, es war klar, dass selbst wenn der Film scheiße wäre, Deadpool und Wolverine, dass das ein gigantischer Kassenhit wird, das war klar. weißt du? Aber die wollen ja so neue Figuren pushen, die wollen neue Geschichten erzählen und Disney will es ja auch mit Star Wars. Und das ist die eine Sache, wo ich sagen kann, das gelingt denen phänomenal und ich lieb jetzt im Nachhinein Rogue One sogar noch mehr und ich mochte den eh schon immer, aber das gibt dem so viel Gewicht.
Ja, ich merke das auch ganz stark beim Schneiden meiner Videos, wenn ich Szenen aus Rogue One dann nehme, selbst so, es gibt so einen Dialog zwischen General Erso und Cassian. Und da wirft sie ihm ja vor, dass er nicht besser ist als ein Stormtrooper, wenn er nur Orders befolgt. Das ist eh schon einer der Schlüsseldialoge eigentlich für die Beziehung der beiden in dem gesamten Film. Und trotzdem hat es sich immer so ein bisschen flach angefühlt. Jetzt, wo ich es auch noch mal geschnitten habe in meinem Video, habe ich es gemerkt. Du merkst, wie kaputt das geschnitten ist. Du merkst, dass es ein bisschen rausgerissen ist, dass es ein Reshoot war. Du merkst es einfach im Nachhinein, wenn du es nebenhältst wie sowas wie Captain America 4, der auch Reshoot geblockt ist. Dann ist das Schnitttempo viel höher. Wichtige Dialoge werden zwischen wichtige Szenen geschoben, also zwischen Action-Szenen. Ne? An sowas merkst du, dass es ein Reshoot ist. Aber trotzdem ist der Kern ja da und echt und toll geschrieben von Tony Gilroy. Und dann nimmst du solche Schlüsselmomente und foreshadowst die auch noch in dieser Andor-Serie, nimmst dir dabei die Zeit für die Figuren, nimmst dir Zeit für die Dialoge, du unterschneidest sie nicht und packst die irgendwie zwischen wilde Actionsequenzen, weil es ein Kinofilm ist, sondern nimmst dir hier die Zeit. Und weil du dir da die Zeit nimmst für diese Prequel-Serie, die wahrscheinlich eine der besten Prequel-Serien aller Zeiten ist, wenn du dir diese Zeit nimmst und dann noch mal diese Szene siehst in Rogue One, die hittet auf einmal komplett anders, weil du auf einmal den ganzen Leverage von Cassian Andor auch mit drin hast. Das Einzige, was mich rausreißt, ist, dass jetzt ist mir aufgefallen, Diego Luna hat ein bisschen mehr Akzent in Rogue One als in Cassian Andor.
Ich finde, er hat da auch einen ordentlichen Akzent.
Er hatte einen etwas stärkeren Akzent, finde ich, in Rogue One. Das liegen ja auch 10 Jahre dazwischen fast.
Ja, der Typ ist übrigens nicht einen Tag älter geworden in diesen 10 Jahren, ist ja krass.
Ja, er sieht schon im Ticken anders aus. Ich glaube, er sieht sogar eher jünger aus, witzigerweise.
Ja, die ich glaub, machen er sieht das
jetzt jünger aus.
Ja, da helfen die wahrscheinlich auch ein bisschen nach.
Ich glaube, es ist ein bisschen der Körper. Ich glaube, er hat mehr trainiert oder irgendwas. Irgendwas macht ihn. Naja, gut, keine Ahnung. Die 10 Jahre sieht man nicht. Bei Genevieve O'Reilly siehst du sie auch nicht, außer du hältst wirklich Fotos nebeneinander. Und dann sind es nicht nur die Haare, die ablenken, aber who the fuck cares? Weißt du, für sie freut's mich auch so. Sie hat mal eine Outtake-Szene in Revenge of the Sith gespielt, die sich nur Fans hin und her geschoben haben auf YouTube, um zu zeigen, guck mal, Mon Mothma war doch in Revenge of the Sith, aber dann haben sie rausgeschnitten, dann läuft sie nur noch durch den Hintergrund oder sowas. Sie hatte eine richtige Szene. Und Jahre später kommt dann Rogue One daher und gibt ihr das, was sie sowieso verdient hatte. Und Andor gibt ihr das, was die ganze Figur verdient. Und ich glaube, einer der witzigsten Takes, die ich dazu zu dieser ganzen Serie gelesen habe auf Twitter, war: Stellt euch vor, 1983 geht ihr aus dem Kino raus von Return of the Jedi und jemand sagt euch, diese weiß angezogene Frau mit der Bob-Frisur, die ihr gerade gesehen habt, wird mal einer der für euch wichtigsten Star Wars-Figuren, die ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Das kannst du auch keinem erzählen, 1983. Das geht doch nicht.
Ja, absolut. Alright, ich würde sagen, bevor wir weitermachen, die weit, weit entfernte Galaxis ist ja voller Grenzen. Und das ist das Internet auch. Ne?
Ja.
Und damit Werbung, denn heute geht es mal wieder um NordVPN und ein grenzenloses Internet, ein virtuelles privates Netzwerk. Wie funktioniert NordVPN, Marco?
NordVPN hat überall auf der Welt VPN-Server, es sind sogar die schnellsten von allen. Und damit könnt ihr zum Beispiel Geoblockaden umgehen, weil ihr euch einloggt über die App, die ihr auf dem MacBook, auf dem PC oder auf dem Handy mit nur wenigen Klicks benutzbar ist. Könnt ihr sofort starten, seid dann in einem VPN, sucht euch einen Server aus, dann seid ihr zum Beispiel für das Internet physisch in den USA, obwohl ihr noch hier seid. Und damit könnt ihr sehr viele Sachen umgehen. Wir benutzen es ganz viel für Streaming, wir benutzen es selbst für YouTube, weil YouTube-Videos, die in Deutschland zu sehen sind, nicht unbedingt in einem anderen Land zu sehen sind, sondern umgekehrt. Ein Trick, den ich noch nicht selbst ausprobiert habe, der aber nachweislich stimmt, ist, dass in manchen Ländern Sachen im Internetshop anders bepreist sind für die Bürger dort. Und das wird einfach nur über eure IP, also über euren Standort rausgefunden. Dadurch, dass ihr aber NordVPN zum Beispiel benutzt, könnt ihr dann die lokalen Preise begutachten. Das hilft zum Beispiel auch bei Hotelbuchungen. Das ist ein Riesenunterschied, ob du als Tourist irgendwo hingehst.
Das kann ich sogar bestätigen.
Also hast du es schon ausprobiert?
Vielleicht.
Es ist ja nichts Illegales, was wir hier sagen. Ne? Das Internet sollte ein großer freier Raum sein, ist es aber nicht, weil es gibt immer noch Ländergrenzen und verschiedene Interessen. Und sowas könnt ihr dann mit NordVPN umgehen, um euren Interessen zu folgen. Und das ist natürlich auch völlig legal. Macht euch einfach selbst ein Bild davon auf nordvpn.com/nerd-und-kultur. Da gibt es einen massiven Rabatt auf das Zwei-Jahres-Paket, wenn ihr denn eines dieser drei verschiedenen Zwei-Jahres-Pakete ausprobiert. Jeder der Zwei-Jahres-Pläne hat 4 Bonusmonate obendrauf, wenn ihr es über unseren Link macht oder unseren Code Nerd und Kultur.
Ja, natürlich habt ihr auch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und damit Werbung Ende und gleichzeitig Spoilerwarnung, denn wir springen jetzt rein, wir werden jetzt richtig über die Episoden sprechen. Ihr seid hiermit gewarnt worden. So, alle Disclaimer wurden disclaimed, wie ein weiser Mann mal gesagt hat. Marco, let's go, springen wir mal in Yavin 4 rein.
Ja, so wie die Serie auch in Yavin 4 reinspringt, weil das ist, glaube ich, sogar das Erste, was man gesehen hat.
Ja.
Ich muss kurz denken, weil es ist 3 Tage her. Aber ich liebe es, weil es so ein schöner Kontrast ist, diese so organisierte Rebellenbasis. Ich kriege so richtig Rogue-One-Feeling. Und zwar sogar noch mehr als ein Rogue-One. Ich liebe das Feeling auf dieser Basis, weil man wirklich auf einmal das Gefühl hat, das Wort Rebellenallianz, so nennt sich ja die Organisation, hier bildet sie sich gerade, hier organisiert sie sich gerade, hier strukturiert sie sich gerade. Und wir kommen langsam dort an, wo wir in Rogue One waren oder in Star Wars A New Hope, womit Star Wars mal angefangen hat. Und diese Inka-Pyramiden quasi auf Yavin 4. Und das war ja eher so der Rausschmeißer im ersten Kapitel, dass man überrascht war, dass diese zerstrittenen Rebellen auf diesem lebensfeindlichen Mondplaneten, dass das halt Waldmond, dass das quasi Yavin 4 war, die ganze Zeit. Mhm. Und jetzt steigen wir damit ein. Und der Kontrast könnte nicht größer sein. Und ich bin eigentlich sogar sehr froh, dass im Nachhinein nicht diese Zwischenjahre dann über Besuche auf Yavin 4 erzählt haben, sondern nein, die Handlung hat sich selbst erzählt. Du konntest dazwischen diese Gorman Conspiracy konntest du reinpacken und wir sind jetzt einfach dort und du durchweißt das nonverbale Storytelling, weißt du einfach, wo wir stehen.
Könnte ich nicht mehr unterschreiben. Finde ich wirklich genauso. Ich hätte es lahm gefunden, wenn wir von Episode zu Episode mehr von dieser Pyramide gesehen hätten oder wieder was gebaut wird und so weiter. Weil darum geht's ja so ein bisschen. Je heftiger und drakonischer das Imperium die Hand zudrückt, ein Nebeneffekt von all dem Bösen ist, dass sie halt die Rebellen auch mehr zusammendrücken. Die dann organisierter werden und durch äußere Umstände dazu gezwungen werden, sich zu formieren und richtig aufzubauen als Allianz. Und der erste Shot war mega. Ich dachte tatsächlich, dass das Kerstin ist, weil wir folgen einfach nur den Schuhen von irgendjemandem. Aber das war einfach nur irgendein Soldat. Ich fand es ganz cool, dass wir Draven zurückbringen. Der Vorgesetzte von Andor. Das ist ja so ein bisschen in Rogue One war das ja. Erinnert mich immer so an diesen Polizeikapitän, dass wenn Andor Scheiße macht, gib mir deine Marke und deine Dienstwaffe, du bist raus. So, und er hat auch nichts von seinem Touch verloren. Ich war richtig froh, das zu sehen. Und Yavin 4 hat jetzt für mich auch nochmal, und das ist ja das Beste, also gute Prequels, und davon gibt es ja nicht so viele, aber gute Prequels nehmen etwas Bekanntes, nicht nur damit es bekannt ist, aber lassen es im Nachhinein in einem neuen Licht erstrahlen. Weißt du, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, wenn man die originale Planet der Affen-Reihe schaut, ja, sagt Zira oder Cornelius, sagen das erste Wort, das ein Affe je gesprochen hat, war nein, ja, und dann ist man bei Rise of the Planet of the Apes und da ist die Szene, wo Caesar gequält wird und auf einmal schreit er, no! Und wir wussten nicht mal, werden die Affen in diesem Film überhaupt sprechen? So, weil die sprechen ja die ganze Zeit nicht. Und ich weiß, ich habe den Film in New York im Kino gesehen und als dieses No kam, das ist einer meiner Lieblingsmomente, die ich je im Kino erlebt habe. Mhm. Du hättest wirklich eine Nadel fallen lassen können. Das ganze Kino hat genauso geguckt wie hier Draco Malfoy. Also, es war wirklich krass. Und wenn ich jetzt die anderen Filme gucke und ich mich daran erinnere, das erste Wort, das ein Affe gesprochen hat, dann wirkt es nicht so, ja, wir müssen das reinmachen wegen reinmachen. Nein, es gibt ja nun mal viel mehr Gewicht. Und so ähnlich ist es jetzt für mich, wenn ich Andor schaue oder wenn ich Rogue One schaue. Weißt du, es gibt den Text in Episode 4, dass es Rebellen gelungen ist, in einem krassen Akt an die Todessternpläne zu kommen. Aber wenn du es wirklich siehst, dass sie wirklich da alle ihr Leben gelassen haben und was das alles bedeutet, wie knapp es war und dass Zeit eine Rolle gespielt hat. Das ist ein richtig krasser Moment in den Chroniken der Star-Wars-Geschichte. Und wenn ich jetzt Yavin 4 sehe, gerade nach den Streitigkeiten und gerade nach diesem, die Rebellen sind nicht die Rebellen. Also die Rebellen sind irgendwelche Leute, ja, die hassen halt das Imperium, wer hasst die nicht? So, aber die haben ja nichts miteinander zu tun. Aber wenn du jetzt siehst, dass sich da wirklich was formt und wenn du auch siehst, da gibt es einen riesen Unterschied zwischen denen und dem, was Saw Gerrera macht, dann sticht es nochmal richtig heraus. Und das liebe ich. Das liebe ich.
Ja, es gibt dem Ganzen wirklich sehr viel mehr Gewicht. Und ich habe es ja vorhin schon geschildert bei der Rogue One-Szene. Das war beispielhaft dafür. Aber selbst, weißt du, selbst so eine Basis auf einmal so einen Charakter kriegt und für den Fortschritt der Rebellion steht, das war für mich vorher einfach, ach guck mal, die Rebellen, die leben sind mehr so die Guerillakämpfer, die leben halt auf so einem Dschungelplaneten, what else? Alte Pyramiden, interessante Wahl, okay. Aber ja, das sind halt die, selbst das hat Rogue One als Prequel ja schon stärker gemacht. Also, dass die Rebellen das erste Mal sagen, sie gehen in eine Schlacht, das macht ja was mit einem. Der Battle von Scarif ist einer der, ja, doch, eine der größten und schönsten Schlachten, schönsten, ich sage jetzt bewusst schönsten, weil auch schönsten gefilmten Schlachten im Star-Wars-Universum.
Absolut, absolut. Und das Spannende ist, und wie ist diese Schlacht entstanden? Befehle nicht zu befolgen. Also, das ist halt auch so das Ding. Das ist ja eine Thematik, die sich durch Andor und durch Rogue One durchzieht. Das war eine unautorisierte Aktion. Ja. Weil es ging so ein bisschen back to the basics. Weil wenn du dir die Leute anschaust, die Rogue One sind, also dieser Codename Rogue One, das sind keine Mitglieder der Rebellenallianz, abgesehen jetzt von Cassian und K2SO. Der Rest, das sind zwei Wills, das ist ein Deserteur vom Imperium und so weiter und so fort. Das sind jetzt nicht irgendwie Trainierte auf Yavin, abgesehen von Cassian. Und ein Akt der Rebellion, innerhalb der Rebellion, war so wichtig für die Rebellion. Weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Everyone has their own Rebellion, aber das ist nicht immer widersprüchlich, weil sie sich so ergänzen damit. Finde ich alles ganz stark. Und auch reingeworfen, wir haben ja letztes Mal auch über Vel und Cinta viel geredet. Ich finde Vel als Sinnbild dafür, dass Luthans Weg nicht immer der richtige sein muss, finde ich sehr schön. Dass sie sich so von Luthan losgesagt hat. Und quasi, weißt du, Luthan und Vel sind, oder Vel schrägstrich Draven, sind so Engel und Teufelchen auf den Schultern von Cassian. Komm eher zu uns, komm zur Allianz, werde ein Leader. Und Luthan sagt ja auch, werde ein Leader, aber meint das anders. Mhm. Das finde ich sehr interessant. Und Cassian ist so dazwischen. Und eigentlich denkt er, ich muss mich nicht zwischen den beiden entscheiden und entscheide mich jetzt für meine Freundin, ich entscheide mich für Bix. Aber Bix hat sich auch entschieden.
Dazu kommen wir auch später noch. Es gibt einen Satz, also wenn wir mal über gute Dialoge sprechen, es gibt einen Wortwechsel zwischen Luthan und Andor, der super ist. Und zwar, wenn...
Wie jeder Wortwechsel zwischen Luthan und Andor.
Ja, ja. Aber da geht es ja im Grunde genommen darum, dass Andor, also Cassian, ihm sagt, dass er das alles macht. Er will ja seine eigenen Entscheidungen treffen, hat keinen Bock mehr. Und dann sagt er ihm, ja, du hast deine eigene Entscheidung nicht getroffen. Du warst für mich nützlich, als ich dort war. Und dann hast du das gemacht und das gemacht. Sagt Cassian, ich will jetzt meinen eigenen Weg gehen. Und der meinte, ja, genau deswegen machst du ja das, was wir hier alle machen. Damit wir das eines Tages können. Weil das ist so ein bisschen die Version von dem der Sonnenaufgang, den wir nie sehen werden, weißt du? Aber für den kämpfen wir.
Was Ähnliches sagt auch Claire zu ihm, als sie seinen Ausweis 3D drucken. Sagt sie auch so, deswegen rebellieren wir doch. Ja, es ist schön, wie uneinig sie sind und trotzdem gleichzeitig einig und dass sie immer diesen Common Ground finden müssen. Ja, die Rebellen kämpfen immer noch mit sich selbst. Sie sind immer noch nicht ganz da angekommen, wo sie sein sollten. Aber umso lieber mag ich dann auch, wie wirklich erst alles endet. Aber so wird auch der Podcast enden. Deswegen springen wir an nur eins weiter. Wir springen zu dem, was sich letzte Woche schon angekündigt hat, nämlich das Gorman Massacre. Wow. Jetzt können wir endlich drüber reden, ohne das Gefühl zu haben, wir sind in einer Kapitelbesprechung und spoilern das nächste Kapitel gerade, obwohl das so klar ist, weil der Tension-Build-up so klar ist.
Ja, also die Proteste, die dort immer lauter werden. Und auch, ich finde es spannend, wie diese Sequenz auf Gorman so viele unterschiedliche Storylines auch wieder miteinander verwebt. Also wir haben zum einen Cyril da, der immer sympathischer gegenüber der Rebellenallianz wird. Und der weiß, es ist Bullshit, was die da erzählen und dass das Terroristen sind. Und es sind ja die Staatsmedien vom Imperium dort. Und es führt ja auch zu einem krassen Bruch zwischen ihm und Dedra. Ja, das fand ich äußerst interessant. Ich finde es geil, dass Cassian dort ist, einfach nur für einen Hitjob. Dass er Dedra wirklich abknallen will. Und das hat mich wirklich an klassische Profikiller-Filme erinnert. Wenn er da in einem Hotel eincheckt, ein Hotel mit einem guten Fenster, mit einer guten Sicht und so weiter, weil er die wegsnipern will. Mhm. Und parallel haben wir dann, ja, ich nenne es einfach den französischen Aufstand, den französischen Widerstand, der auf die Straße geht. Und
darf ich kurz, sorry.
Ja.
Wenn wir jetzt mit dem französischen Widerstand anfangen, haben wir gleich noch ein ganz großes Thema. Aber wo du das gerade gesagt hast mit der Waffe und dem Profikiller. Jetzt, das war meine letzte Bestätigung, die ich gebraucht habe, um zu wissen, dass Tony Gilroy ein großer Fan der Sean Connery James Bond Filme ist. Es gibt so viele Sachen, die er ja entlehnt hat. Zum Beispiel im berühmten ersten Film Dr. No nimmt er ja so ein Haar und klebt das so an der Tür, um zu gucken, wie man die Tür aufmacht.
Mhm.
Und Cyril nimmt halt einen Faden und macht das an die Tür, um zu gucken, wie man die Tür aufmacht. Ich habe das noch ein bisschen unterschnitten mit Bildern von Russia with Love in meinem aktuellen Video, das du noch nicht sehen konntest. Da sieht man das auch, dieser 60er-Jahre-Schick auf Gorman. Das ist ja sehr europäisch schon fast, wie Gorman aussieht.
Mhm.
Also wir kennen es ja auch in der ohne die Proteste-Form. Und wenn du das rein zusammenschneidest mit Szenen, in denen Sean Connery im Hotel eincheckt, das ist sehr, also er und Cyril sehen aus wie ein Spiegelbild voneinander. So benehmen sie sich ja auch.
Yeah.
Aber Cyril wird ja auch mit Cassian gespiegelt. Und Cassian baut sich dieses Snipergewehr. Und er baut rechts und links und oben und unten baut er Dinge dran. Genau das passiert in From Russia with Love auf. Und er baut rechts und links und oben und unten, baut er was dran und dann ist es ein Snipergewehr. Und er guckt auch noch, auch immer wieder durch diese Infrarot-Zielfernrohr. Bei ihm ist es dann Infrarot-Zielfernrohr. Er guckt immer so durch die Linse nach dem Ziel. Es ist wirklich, okay, du bist offensichtlich ein James Bond-Fan. Sorry, das musste ich loswerden, das brennt bei mir. So, seit ich das gesehen habe, ich dachte, okay, ich in einem Notizbuch, James Bond, From Russia with Love, From Russia with Love. Ich musste das loswerden. Entschuldigung.
Nee, und was ich auch super finde, ist, dass hier wieder thematisiert wird, wer ist too far gone? Von wem muss man sich emanzipieren? Und wer geht dann irgendwie seinen eigenen Weg weiter? Weil das spiegelt sich hier auch im Cassian und Cyril. Weil Cassian will sich emanzipieren von Luthen. Und Cyril will sich immer mehr emanzipieren von seiner Freundin Dedra. Weil sie ihn anlügt und weil sie ihn ja benutzt für das Ganze und er wissen will, wie lange habt ihr das schon gewusst, wie lange plant ihr das hier schon, das ist doch alles orchestriert von euch. Und auch, dass er sie kurz würgt, das war eine harte Szene.
Ja, ja. Du weißt auch, in dem Moment, da gibt's ja auch kein Zurück mehr für die beiden.
Ja.
In dem Moment ist das alles, ist alles, was sie hatten, und das war ja was. Weißt du, man sitzt ja wirklich beim ersten Kapitel ja applaudierend. Ich habe ja wirklich, glaube ich, in die Hände geklatscht und laut gelacht, als Dedra Cyrils Mutter gegenüber diese Ansage macht. Und überhaupt, wie die zwei harmonieren. Und das auch im Kapitel davor. Cyril sagt, this is the greatest day of my life.
Mhm.
Und wir waren ja bei diesem Day dabei. Er hat mit den Gormans geredet, er hatte Sex bei ausgeschaltetem Licht, das ist anscheinend alles, was er will. Und er wird gerade extra gelobt von Padergas, heißt er ja, oder wie ich ihn ja, wie wir ihn alle nennen, Captain Qyburn, nee, Colonel Qyburn. Und dann sagt er, this is the greatest day of my life. Er will aber nicht alles spoilern. I don't want to spoil it. Aber er musste es sagen. Und Dedra wirkt auch noch ein bisschen fast schockiert davon, weil wir ja erfahren, dass Dedra ihm aber nicht sagen darf, was das Endgame ist, was sie hier eigentlich macht. Und das belastet ihr offensichtlich auch ihr Gewissen, weil sie hat eins. Das kann man, glaube ich, so sagen. Was ich aber trotzdem interessant finde, ist, wenn du das, wenn du dann im Hinterkopf hast, was die Interpretation von Denise Gough war. Denise Gough hat sich für ihre Darstellung der Dedra hat sie sich Psychopathinnen angeschaut.
Mm.
Und bei Psychopathinnen hat sie gesagt, gibt es diese Tendenz, dass sie eher weniger dazu neigen zu morden, sondern sie lassen morden durch ihren Partner. Sie instrumentalisieren ihren Lebensgefährten. Und daran hat sie mich auch hier erinnert. Gleichzeitig ist sie nicht eine komplette Psychopathin, auch wenn gerade in dieser Szene sie genauso wahnsinnig wirkt wie er. Man merkt ja, dass sie ihn empathiert. Man merkt, dass sie ihn wirklich liebt. Das glaube ich tatsächlich.
Ja. Oh, aber nach der Folge wird sie dann noch mehr committed sein, die Rebellen auszuschalten. Und das ist halt auch so krass. Etwas, was sie orchestriert hat und was sie dadurch verliert. Mhm. Auch auf jeder Ebene, auf jeglicher Ebene. Und ja, also ich fand das ja so stark, wie sich das hochgeschaukelt hat auf den Straßen. Also es war ja wirklich heftig. Angefangen mit den Parolen, bis hin zur Hymne, die gesungen wird, bis hin zur Absperrung, bis hin von Stormtrooper laufen runter. Und darf ich das mal sagen? Stormtrooper das erste Mal in Star Wars, nicht das erste Mal seit, das erste Mal wirklich eine Bedrohung. Aber gut, wir wissen, sie können gut zielen, wenn wirklich alles verriegelt ist und sie ein klares Sicht auf alles haben und es nicht viel Bewegspielraum gibt. Aber ja, das war hart, wie einfach das Feuer eröffnet wird.
Ich finde das Build-up zu den Stormtroopern sehr, sehr gut. Also du siehst, dass das Storytelling einfach dazugehört. Weißt du, wir sind aufgewachsen mit Stormtroopern. Umso mehr es sind, umso harmloser sind sie. Weil dann, weißt du, wenn einer daneben schießt, okay. Wenn aber 10 daneben schießen, ist es sehr albern. Wenn du eine Special Edition von The New Hope hast und da stehen auf einmal 100 Stormtrooper und schießen auf Han Solo und keiner trifft, dann ist es richtig albern. Und witzigerweise macht halt Tony Gilroy genau das Gegenteil. Er hat lange Zeit uns gar keine Stormtrooper gezeigt in der ersten Season. Du siehst sie sogar zuallererst nur das Gebäude des ISB bewachen im Hintergrund und in der Unschärfe patrouillieren. Mhm. Also vorbei patrouillieren an Cassian und dann gibt's Flashback und dann erinnert er sich an die Clone Trooper, also eigentlich sogar die Vorstufe vom Imperium, als die Republik gerade dabei ist, die Macht, wie soll ich sagen, die Macht auch mit einer Diktatur aufrechtzuerhalten. Du siehst diesen Flashback und dann werden es nach und nach in der gesamten Serie immer mehr Stormtrooper. Du hast dann den Aufstand auf Ferrix, da sind schon ein paar Stormtrooper. Und dann hast du jetzt hier auf Mina Rao auch auf einmal überall Stormtrooper und einer kriegt eine extra kleine Zeitlupe und die Kamera fährt auf ihn zu und er trifft auch. Er schießt, um zu treffen. Die Stormtrooper sind auf einmal eine Bedrohung. Und umso mehr sie werden, und diesen Build-up hast du auf Gorman und sogar im Senat, umso mehr Stormtrooper durchs Bild laufen, umso höher ist die Tension auch. Auf einmal hast du Angst und Respekt vor diesen Stormtroopern. Und das ist eine der großen Kunststücke, die Andor geschafft hat.
Und ich finde, was Tony Gilroy hier macht mit den Stormtroopern, sowohl hier als auch in Rogue One, ich finde es ganz geil, wie die visuell auch dargestellt werden, weil in Andor wirken die halt auch frisch, weißt du, die werden jetzt gerade aktiv auf Planeten, wo es ja nicht richtig zu, die sind jetzt nicht das Geschehen von Schlachten, die sind eventuell das Geschehen von Massakern. Ja, aber deswegen sehen deren Uniform so glänzend aus, wie noch nie zuvor. Die sind ja aus dem Ei gepellt und geputzt und sauber. Ja, und dann siehst du sie in Rogue One oder siehst du, da sind Dellen drin, da ist Schmutz drin und so weiter, weil die haben Krieg gesehen. Und das finde ich auch spannend. Das heißt, da gibt es sogar eine Evolution mit den Rüstungen, wenn du dir das so anschaust, wo die noch hingehen. Bisher werden die halt auch als Machtdemonstration auf Planeten gebracht, die ja ohnehin schon vom Imperium kontrolliert werden, aber eher so von derer Version der Polizei. Und dann bringt man mal das Militär hin, um ein Statement dazulassen. Und deswegen sind deren Uniformen auch so ja, die kommen gerade direkt frisch von Palpatine geschickt, kommen da hin und haben glänzende Uniformen. Und dann siehst du sie halt in Rogue One das erste Mal. Oder haben die Dellen, also sind die dreckig. Mhm. Und da ist vielleicht der Helm ein bisschen kaputt, weil die jetzt schon, Gott weiß was ich, wie lang an der Front sind. Und das finde ich ziemlich geil. Also diese kleinen Details, die finde ich richtig stark.
Oder Jedi unterdrücken, so rum, ne?
Ja, genau.
Und diesen Guerillakampf gegen Source-Leute und so führen.
Genau.
Und wenn du dann noch viel weiter springst, dann kommen ja natürlich beim Todesstern frisch gebaut, alles glänzende Stormtrooper wieder an. Und dann kommen wir irgendwann bei The Mandalorian an, 5 Jahre nach der Originaltrilogie. Und dann ist ja vom Imperium versorgt, also was davon übrig ist, die Hinterbliebenen, die müssen sich selbst versorgen. Und dann hast du auch wieder eine ganz andere Art von Evolution. Und ja, es ist ein bisschen stellvertretend für das ganze Star Wars Franchise. Auch weil in den Prequels ja die Clone Trooper quasi als Vorstufe auch eine ganz andere Origin haben als die Stormtrooper später. Voll. Und ich finde, ja, das ist eine schöne Evolution, die sich das gesamte Star Wars zieht. Du hast von dem Massaker geredet, dass sie auf einmal losschießen. Man muss dazu sagen, es sind ja nicht die Stormtrooper, die zuerst geschossen haben. Es ist der Setup von Dedra und ihrem.
Ja, ein Agitator.
Ich habe mir extra den Namen aufgeschrieben. Kaido hieß der, ne? Captain Kaido. Jemand, dem du ansiehst, dass er böse ist und dass er was sagen muss. Mit der Narbe im Gesicht und allem. Bewusst halt auch wieder diese Wehrmachtsoptik. Und er hatte selber so eine schöne Beschreibung, weil man hatte das Gefühl, okay, er ist das Böse dort und er selber stellt ja klar, ich bin nur der Abzug. Du bist der Finger. Du sagst mir, was ich tun soll. Das ist der Chain of Command. Weil egal, du kannst den bösesten Imperialen dahinstellen mit seinen bösen Stormtroopern und schießen in die Menge rein. Es gibt immer noch einen anderen Mensch, den du aber in der Serie viel besser kennst und einschätzen kannst, der am Ende des Tages diesen Finger abgedrückt, diesen Finger, den Finger bewegt hat. Und das ist Dedra. Und das hat er ihr nochmal ganz klar gemacht. Und das fand ich eine ganz starke kleine Zeile, die so zwischen den Szenen war. Und es gibt, ich muss jetzt kurz Credit geben an einen User, an einen Zuhörer von euch, der mir geschrieben hat auf Twitter. Der Gedanke kommt nicht von mir, aber ich finde ihn sehr spannend. Und zwar die Tatsache, dass bei diesem Massaker ein Scharfschütze zuerst auf einen eigenen Polizisten schießt, ist einem echten Massaker aus Mexiko entlehnt. Das ist in den 60er Jahren passiert, Ende der 60er Jahre. Ich habe es hier extra auf. Ich glaube nur, ich werde leider das Wort massakrieren. Massaker von Tlatelolco. Kennst du das?
Nee.
Das wird sogar als Massenmord klassifiziert. Dabei sind 200 bis 300 friedlich demonstrierende Studenten erschossen worden in Mexico City. Der Stadtteil Tlatelolco. Mein Gott. Ich habe vorher extra sogar nachgeschaut, wie man es ausspricht, aber ich kann es mir leider nicht merken. Ich kann es auch nicht so aussprechen. Und das war in Mexiko. Und das ist auch nicht ganz ein Zufall, weil Diego Luna halt auch Mexikaner ist und auch sehr viel über seine Heritage geredet hat und was es ihm bedeutet, als Mexikaner die Hauptfigur eines Star-Wars-Franchise sein zu dürfen. Ne? Und wir haben es ja auch auf Niamos gesehen, dass Polizeiwillkür auch eine Rolle spielt in der Story und so weiter. So, und bei diesem Massenmord, da wurde erst 30 Jahre später, 1998, wurde durch die offiziellen Untersuchungen klar, dass ein Scharfschütze angewiesen wurde, auf die eigenen Polizisten zu schießen, um so die Polizei zu provozieren, auf die Studenten zu schießen, weil sie sich angegriffen fühlen. Das ist so wirklich passiert. Und ich meine, das ist selbst für das Thema Film nichts komplett Neues. Also ich hatte nicht das Gefühl, ich habe das zum ersten Mal gesehen, dass eine Demonstration deswegen eskaliert, weil man bewusst auf die eigenen Leute geht. Ich habe das irgendwo schon mal gesehen. Ich kann nur mit dem Finger
aufzeigen. Du, das ist schon nicht lange her. Das war jetzt auch vor kurzem bei The Boys sogar. War das auch, dass die Demonstrationen unterwandert worden sind und dann teilweise totgeprügelt wurden. Ja, weißt du, noch mit Homelander, einem Baseballschläger, schlag die tot.
Ja, stimmt, da wurde es auch unterwandert. Das ist also kein komplett neues Thema, aber es ist wieder sehr entlehnt an der Wirklichkeit. Und auch deswegen hittet das dann noch mal anders, finde ich, weil es sich so authentisch anfühlt. Das mit der Nationalhymne, die du angesprochen hast, hat mich auch ganz stark natürlich erinnert an einen der berühmtesten Momente der Filmgeschichte, an Casablanca. Als du erinnerst dich an die Szene, die Nazis sind in einem Lokal, in Ricks Café. Casablanca spielt hauptsächlich in dem Café von Humphrey Bogart und stimmen ein deutsches Lied an, um ihre Macht zu demonstrieren, im zwar von Frankreich, also eigentlich gehört Casablanca, also Marokko, gehört da noch zu Frankreich. Frankreich ist aber schon von den Nazis besetzt. Deswegen sind viele Leute nach Casablanca bzw. Marokko geflohen, in der Hoffnung, irgendwann damit über Casablanca in die USA reinzukommen. Das ist die Story von Casablanca. Und Casablanca wurde gedreht 1942, mitten im Krieg. Und es gibt diese berühmte Szene, in der eben diese Wehrmachtsoffiziere anfangen zu singen. Und das Lokal hält das quasi aus, dass die Besatzungsmacht da singt. Was sollen sie sonst tun? Aber es gibt halt diesen Widerstandskämpfer, Victor Laszlo, der quasi im Liebesdreieck mit Humphrey Bogart steckt. Und wie heißt die Schauspielerin noch mal? Ist egal. Auf jeden Fall entscheidet er sich, nach vorne zu gehen zu Ricks Band und sagt ihnen, sie sollen die Marseillaise spielen. Play it. Und Humphrey Bogart gibt noch so sein Nicken, sein Einverständnis zu seiner eigenen Band. Okay, ihr könnt spielen. Und dann stimmen sie die Marseillaise an, die ja als Protestlied, die französische Nationalhymne als Protestlied angestimmt wird. Und das ganze Lokal stimmt mit ein und sie singen das und die Nazis können auch gar nicht dagegen halten und setzen sich dann irgendwann hin wie ein Hund, der den Schwanz einzieht und hören zu, wie die Leute die Marseillaise singen. Und die Kamera hält auf sie drauf, auf die Schauspieler, auf die Statisten und du siehst überall Tränen und das ist wirklich einer der bewegendsten Momente auch in der Filmgeschichte. Also wie so, für die, die es nicht gesehen haben, das ist wie wenn Herr der Ringe Aragorn zu den Hobbits sagt, ihr kniet euch vor niemandem hin und alle anderen knien sich hin. Das ist so das gleiche aufbauende Gefühl, das du durch diese Szene kriegst. Und in dieser Szene waren echte Leute, die geflohen sind vor dem Nazi-Regime in Frankreich. Das waren die Statisten.
Krass.
Und die Tränen, die du da siehst, sind echte Tränen. Deswegen finde ich es auch so ein Statement, diese Szene. Und wenn in einem Film oder in einer Serie französisch klingend eine Nationalhymne angestimmt wird und die Leute dann vereint, dann kannst du die Parallelen dazu nicht absprechen. Also yeah. Andor channelt genau das. Wieder nach und nach, weißt du, die Leute einstimmen, die hinteren Reihen hören ja nicht, was da vorne gesungen wird. Und du hörst wirklich, wie die Leute aufhören mit dem Protest und dann aus Protest stattdessen singen gemeinsam. Das ist schon sehr stark, finde ich.
Absolut, absolut. Hat mich auch richtig getroffen. Und da sehen wir halt auch das erste Mal während dieses Massaker die K2-Units.
Mhm.
So, die jetzt auch extrem bedrohlich wirken, also unfassbar. Und da passiert etwas, was ich normalerweise in Filmen hasse, aber hier hat es funktioniert. Und zwar, ich mag das nicht, wenn du so einen übermächtigen Gegner hast von jemandem. Anstatt, dass er ihm den Kopf abreißt oder tothaut oder was weiß ich. Das ist so ein Klischee in Filmen, das kann ich nicht mehr sehen.
Ja.
Der schmeißt den
ich
dann
auch.
Immer wieder. Also gerade eben hat er noch 5000 Leute zerstückelt oder sonst was, aber jetzt kommt der Hauptcharakter und den schubst er immer nur oder schmeißt ihn durch die Gegend, um ihm genug Zeit zu geben, sich zu wehren. Aber hier diese K2-Units, die berechnen das anscheinend und er nimmt ja die eine und schmeißt sie so hart, dass ihr das Genick bricht. Mhm. Und ich, wow, das erste Mal in der Filmgeschichte hat dieses mächtiger Bösewicht schmeißt Leute rum ein Gewicht. Mhm. Das erste Mal. Ich dachte,
KX muss man eigentlich sagen, ne? Also K2 yeah. ist ja wirklich K2SO und KX-Units.
Yeah.
Die sind ja eigentlich im Star Wars-Lore sogar so ein Loophole, das sie gebaut haben für Rogue One, weil das Imperium Kampfdruiden verbietet. Logischerweise sogar, weil sie haben ja gerade selber mit den Separatisten gegen Kampfdruiden gekämpft und sie wollen natürlich keine Macht gegen sich haben, keinen Herausforderer, der einfach nur genug Druiden baut, damit er gegen das Imperium kämpfen kann. Und deswegen sind Kampfdruiden verpönt oder verboten. Und die KX-Units sind ein Loophole, weil man sagt, ja, das sind ja Sicherheitsdruiden, die machen ja nichts. Guck mal, die sind ja nicht mal bewaffnet oder so. Aber nein, die laufen dann rum und schmeißen Leute an die Wand und zwar so, dass sie auch wirklich sterben. Und diese Terminator-mäßige Inszenierung, also wirklich, wie er auch auf sie zuläuft und wie er dann wie in einem Terminator-Film an die Wand gepresst wird mit einem Truck, ist ja also
Ja, auch dieses, du schießt, aber er geht weiter. Ja. So, das ist halt Arnie in der Polizeistation.
Hast du das mit der Horror-Episode gehört? Das hat Tommy Gilroy erzählt.
Ja, dass es angeblich eine gäbe mit einem Druiden, ne?
Ja, es war der ursprüngliche Plan. Sie haben es aus Budgetgründen nicht gemacht. Und zwar, was man nicht denken sollte bei einer 300-Millionen-Dollar-Serie, sie wollten KX eigentlich einführen, also K2SO eigentlich damit einführen, dass, glaube ich, ein imperiales Schiff auf Yavin abstürzt oder so im Dschungel. Und die hätten da schon so einen riesigen Tank geplant und bla bla bla. Und es wäre so eine Horror-Episode gewesen im Sumpf quasi. Und so hätten sie ihn kennengelernt. Davon ist nicht viel übrig geblieben, außer, dass sie ihn wie einen Terminator inszeniert haben. Und du hast ja dieses Gleichnis mal so schön gebracht. Die Inszenierung von Terminator 1 ist ja die Inszenierung eines Horrorfilms, eines Slashers.
Yeah, der erste Film, würde ich auch genremäßig eher als Horrorfilm bezeichnen. Also ich sehe ja die Terminator-Filme, ähnlich wie die Alien-Filme. Teil 1 ist ein Horror-Sci-Fi-Meisterwerk und Teil 2 ist ein Sci-Fi-Action-Meisterwerk. Das ist Alien und Aliens und das ist Terminator und Terminator 2. So, ja. Ganz klar.
Drei davon sind von James Cameron.
Ja, genau. Der König der Fortsetzungen. Mal schauen, was er dieses Jahr macht. Vielleicht gelingt es ihm dieses Jahr, mich endlich für Avatar zu gewinnen. Bisher irgendwie zieht's bei mir nicht. Es zieht bei mir einfach nicht.
Die ersten Bilder sind ja da. Der erste Trailer wird noch
dauern. Ja, die Bilder werden auch wieder schön sein.
Ja, ich will nur, weißt du, ich mag hier den zweiten nur so gerne, weil man da drin schön tauchen kann. Aber will ich jetzt in Flammen stehen im nächsten? Na, egal. Lass uns nicht damit runterziehen. Lass uns lieber runterziehen von dem Massaker. Ich finde dieses Aufeinandertreffen von Cyril und Cassian ist natürlich dann der Schlüsselmoment. Und deswegen auch ein schöner es fällt ja auch dieser Schlüsselsatz, der dann sogar der Episodentitel ist, nämlich Who Are You?
Ja.
Alles, was du predicted hast.
Das ist alles, was ich predicted habe letzte Woche.
Ja.
Und zwar, wir haben da ja Cyril, der mittlerweile eine richtig geile Charakterentwicklung durchmacht. Und eigentlich muss man sagen, das ist schon so ein Hinweis, dass er nicht mehr lange lebt. So, dass er jetzt alles hinterfragt, dass die Beziehung mit ihm und Dedra kaputt geht. Und wenn er da so wirklich in diesem Massaker drinsteht, mittendrin, und du siehst, dass seine Seele eigentlich gerade kaputt geht, er spielt es auch Hammer. Aber dann sieht er Kerstin und Kerstin ist ja der Startschuss. Ich glaube, seine ganze Frustration, alles, was er durchgemacht hat, alles, was ihn auf diesen Pfad gebracht hat, das assoziiert er immer noch mit Kerstin. Den hat er nicht losgelassen. Ich muss auch sagen, der Typ hat's drauf in den Kampfsequenzen. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe den nie als Kämpfer gesehen. Ich habe den als Bürohelden gesehen. Aber nicht als jemand, der überhaupt einen guten Punch abgeben kann. Aber er hat ja Andor richtig bei den Eiern im Kampf und prügelt ja wirklich die Scheiße aus ihm raus. Und dann ist da dieser Moment, weil Andor checkt es nicht mal. Ich meine, er wehrt sich, wie er kann, guckt ihn einfach an und fragt, who are you? Und das ist genau das, wovon ich letztes Mal gesprochen habe. Und zwar, für Cyril ist es sein Nemesis. Das ist der, der ihn auf den Pfad gebracht hat. Aber für Kerstin ist das einer von vielen. So ein bisschen wie mit Joel bei The Last of Us, wenn er Abby sieht, wer bist du? Also bist du nicht die Erste, der ich jetzt eine Menge genommen habe. Oder um erneut, weil ich gerne dieses Zitat wiederbringe, den kontemporären Klassiker Street Fighter zu erwähnen.
Ja. Das ist ein Meme geworden übrigens, witzigerweise. Also man nimmt die Bilder von Cyril und Cassian und macht den Text.
Wirklich?
Ja klar, das habe ich als Meme gesehen auf Twitter, das ist genial.
Mega.
Weil es ist ja das berühmte Zitat aus Street Fighter. Das Einzige, wo du merkst, das ist ja gar nicht so doof alles.
Na, abgesehen von Of Course, das ist auch geil. Und was war das? Of course, the day that Bison graced your village with his greatness was special for you. But for me, it was a Tuesday. So, das ich liebe es.
Weißt du, warum mir immer das im Gedächtnis geblieben ist? Weil ich als Kind schon gedacht habe, aber heißt das jetzt, dass er sich wirklich nicht erinnern kann? Oder heißt es, er kann sich erinnern, er will es nur nicht zugeben, weil er weiß, dass es Dienstag ist? Hat er einfach irgendeinen Tag gewählt? Oder weiß er ganz genau, dass es an einem Dienstag passiert ist, aber I don't care.
Kann ja auch sein, dass er sich erinnert, dass es ein Dienstag war, wo er zur Arbeit musste quasi, wo das und das passiert ist, aber er sich nicht an die einzelnen Gesichter erinnert, der Leute.
Im Nachhinein, glaube ich, hat irgendeinen Tag gewählt, einfach so, um sich ihr gegenüber so aufzubauen. Aber ich glaube tatsächlich, dass er sich nicht erinnern kann, weil es ihm wirklich nicht interessiert. Und so ähnlich ist es dann hier auch. Jetzt, wo du es gerade so gesagt hast, nochmal geschildert hast, kommt mir ein ganz anderer Vergleich in den Kopf. Nämlich Spiel mir das Lied vom Tod. Once Upon a Time in the West. Da ist es ja auch so, dass Charles Bronsons Harmonika auf dem Rachefeldzug als Nemesis, als Racheengel auf Henry Fonda losgeht. Und Henry Fonda weiß bis zum Schluss nicht, als er am Boden im Staub liegt, wer er eigentlich ist. Und in einem Sergio Leone-Western sterben Leute immer nach einer Kugel. Eine Kugel reicht. Die fallen sofort um, die zucken nicht mal mehr. Kein Überlebenskampf, nichts. Außer in Once Upon a Time in the West. Henry Fonda wird angeschossen und liegt im Boden und ist am Sterben. Und dann tritt ihm Harmonika gegenüber. Und ich glaube, er spielt sogar die Harmonika noch mal, um ihn an diese Melodie zu erinnern. Und der Moment, in dem Henry Fonda stirbt, ist der Moment, in dem er versteht, wer der andere ist. Und es ist so, im übertragenen Sinne, metaphorisch ist es so, als hätte ihn die Erkenntnis umgebracht. Er wurde schon vorher angeschossen, aber er darf halt erst sterben, wenn er weiß, worum es geht. Und dann mit dieser Erkenntnis in den Augen, du siehst in den blauen Augen von Henry Fonda, dass er sich jetzt erinnert, wer dieser Mann ist, der ihn gerade erschossen hat. Der Junge, der einst die Harmonika im Mund hatte, dessen Bruder, viele denken Vater, aber es ist der Bruder, auf seiner Schulter steht und dann hängt deswegen. Der ist es, der ihn gerade erschießt. Und dann fällt Henry Fonda um. Und hier ist es so, Kerstin wird diese Erkenntnis nicht haben und er wird sie auch nie bekommen. Und deswegen stirbt Cyril. Es ist genau umgekehrt. Wenn Kerstin gewundert hätte, wenn Kerstin gewusst hätte, wer er ist und gesagt hätte, du bist es, dann hätte Cyril sofort geschossen und die Sache wäre vorbei gewesen. Aber er hat gesagt, who are you? Und Cyril bleibt deswegen stehen. Er friert ein. Und das ist die Sekunde, in der er erschossen wird.
Er stirbt den traurigsten Tod ever, hat sein Nemesis vor sich, hat sich dahin gearbeitet, hat ihn gekriegt, haut auf ihn ein und will diese große Speech halten. Ich bin's, bla bla bla. Und er weiß nicht mal, wer es ist. Und dann kriegt er einen Kopfschuss. Das ist das Letzte, was ihm durch den Kopf gegangen ist, bevor ihm der Blaster durch den Kopf gegangen ist.
Ja.
Wow.
Ja.
Wirklich stark. Wirklich stark. Aber da merkst du halt auch, dass Andor seine Taschen und so weiter durchsucht, weil er wollte wissen, wer war das. Und das fand ich auch eine sehr starke Sequenz. Und dass dann seine Mutter das erst in den Abendnachrichten erfährt, ist auch krass.
Ja, mit den Tränen in den Augen. Das ist übrigens der letzte Shot aus dieser Folge. Weißt du, du hast eine Folge mit einem Massaker, mit allem. Und sie endet damit, dass du in die weinenden Augen von Cyrils Mutter siehst. Wo wirklich so eine Träne über ihre Wange läuft. Ich musste an den Satz denken, den sie immer gesagt hat, Mother's Love. Hat sie immer gesagt. Und du hattest immer das Gefühl, das ist doch bedeutungslos, was sie da sagt. So wie sie ihn drangsaliert. So wie sie ihn vor allen Leuten immer bloßstellt. Wie sie ihn versucht zu kontrollieren, zu manipulieren. Aber in dem Moment dachte ich nur daran, sie hatte aber Liebe für ihn. Sie hatte Mother's Love. Sie hatte eine sehr schwierige Art, es zu zeigen. Aber es stimmte zumindest, so wie es auch für Detra gestimmt hat. Und sie müssen beide jetzt mit diesen Konsequenzen leben. Und sind beide nicht ganz unschuldig daran, aber sie ist ja noch die Unschuldigste. Weil ausgerechnet die manipulative, böse Mutter wurde ja auch von Cyril benutzt die ganze Zeit. Er wusste, dass er abgehört wird und hat sich dann als das Individuum ausgegeben. Und die Mutter sagt ja noch das, was ja ihm eigentlich den Tod bringt. Sie sagt ja zu ihm, weißt du noch diesen Satz, den sie zu ihm sagt, kurz bevor sie sich verabschieden? Don't become too much of an individual. Don't become too much of an individual. Und ich muss nur noch daran denken, das Individuum ist ja der Tod des Faschismus, beziehungsweise der Faschismus muss es umbringen, damit es nicht existieren kann. Das ist krass auch. Das, weißt du, mach das mal nach. Guck dir erst das erste Kapitel, Andor, erste Staffel, die ersten drei Folgen und sag dann jemandem, übrigens, Cyril wird mal eine deiner Lieblingsfiguren sein und du wirst traurig sein, wenn sie stirbt.
Ja.
So, das klappt, das glaubt dir doch niemand. Und das ist nur 12 Episoden später. In 12 Episoden hat Tony Gilroy uns das erzählt. Und Cyril spielt nicht in allen diesen Episoden mit.
It's crazy. It's absolut crazy. Dann lass uns mal zu Mon Mothma gehen. Weil, ja, ich fand's.
Eine letzte Sache, sorry. Wir hatten nämlich das letzte Mal nicht drüber geredet, weil wir haben ja den Podcast auch direkt nach dem Gucken aufgenommen, weißt du noch? Und hast du den Anführer der Gorman Front wiedererkannt? Ich hatte das keine Zeit zu recherchieren, ich habe mir das nicht angeschaut. Im Nachhinein haben mich sehr viele Leute von euch da draußen nochmal drauf hingewiesen. Ich hatte es da aber selber schon rausgefunden, weil es einfach Bilder nebeneinander gibt. So, oh, der ist das. Pass auf, wir haben ja noch drüber diskutiert, dass so viele Franzosen diese französisch klingenden Aliens spielen. Also nicht Aliens, aber ne, Gormans.
Aber der kam mir auch bekannt vor. Ich habe auch heute überlegt, woher ich den kenne.
Du kennst den aus einem deiner absoluten Lieblingsfilme.
Das ist aus Predator, ne?
Pass auf.
Ist das Poncho aus Predator?
Ich habe dir doch gesagt, das sind ja wahrscheinlich auch nur französisch, also nicht nur Franzosen, sondern auch französisch Sprechende. Weil zum Beispiel die eine, die Ensa gespielt hat, nee, guck jetzt nicht nach. Die Ensa gespielt hat, hör auf zu klicken, ich hör dich. die Ensa gespielt hat, hat ja in Bristol studiert und so, ne?
Ja.
Das da ist ein deutscher Schauspieler, der in Frankreich studiert hat. Richard Sammel heißt der.
Kenn ich den?
Er hat in Frankreich studiert, hat auch in französischen Produktionen mitgespielt, wie ich es gesehen habe. Er ist also mehrsprachig. Und er hat in einem sehr großen mehrsprachigen Film mitgespielt, der dafür bekannt ist, dass er mehrsprachig ist.
In Glorious Bastards?
Ja.
Wen spielt er da?
I respectfully reviews.
Krass, das ist der Hermann.
Ja, es ist
Hermann Rachmann oder so.
Ja, Rachmann, glaube ich.
Ja.
Der von Berju erschlagen wird. Der war das.
Krass.
Richard Sammel. Deswegen kam mir auch sein Gesicht so bekannt vor. Ich konnte auch mit dem Finger nicht drauf zeigen. Und sein Englisch ist auch mit einem sehr ähnlichen Akzent, der sehr deutsch in Glorious Bastard klingt und sehr französisch in Andor. Also Respekt dafür, also mal kurz Kudos, Richard Sammel, großartig. Und gerade, das muss ich auch unbedingt jetzt erwähnen, weil er hat gefühlt 3 Szenen in diesem Gorman Massacre. Dass er verzweifelt, dass er zwischen den Leuten rumrennt, weil er verzweifelt ist, weil er sie aufhalten will. Und dass er halt Cyril erschießt und am Ende da sitzt, mit sich allein gelassen, zwischen seinen ganzen Stoffen übrigens. Ganz ich alleine,
der auch seine über Tochter verloren hat. Ja? He's fluent in German, English, French, Italian and Spanish.
Ja. Ja, Italien auch, da hat er auch gearbeitet. Deswegen muss es ist quasi der deutsche Christoph Waltz.
Ja.
Wenn man so will. Von dem würde ich auch echt gerne mehr sehen. Und er hat ja so wenig Screentime und trotzdem so viel damit gemacht. Was ich auch interessant finde, weil wir haben ja diese Jahressprünge bei den Kapiteln. Und zwischen dem Kapitel 2 und Kapitel 3 ist ja offensichtlich sehr viel passiert. Mhm. Also Cyril ist quasi enttarnt. Also man hat auch das Gefühl, er hat ein Stück weit das, wofür er dort auf Gorman gelebt hat, auch verloren. Der hat sich ja wirklich mit den Leuten angefreundet, wirklich mit ihnen sympathisiert. Der hat das nicht nur so gesagt. Ich meine, natürlich hat er das gesagt, um sie zu täuschen. Aber man hat ja auch irgendwo gespürt, dass es ihn wirklich stören könnte.
Ja, ja, voll.
Wie das Imperium mit denen umgeht. Wir haben ja als Motiv schon herausgearbeitet, auch bei Dedra, aber mehr bei ihm als bei Dedra, dass Ordnung das Hauptmotiv für sie ist. Ordnung, das, was Recht ist, durchzusetzen. Struktur. Und das, was alles da gerade auf Gorman passiert, widerspricht ja diesem Motiv. Und ich habe hier sogar das Gefühl, dass es Dedra eigentlich zuwider ist, so zögerlich wie sie ist. Sie muss ja daran erinnert werden, dass sie da Finger im Abzug ist. Aber sie hat sich entschieden. Sie hat sich schon vor Jahren entschieden, das durchzuziehen. Und sie macht das jetzt. Und will dann als imperialer Held quasi zurückkehren. Aber für Cyril ist das keine Option.
Ja, absolut. Absolut. Und ich fand ja tatsächlich Mon Mothmas Arc, der war diese Woche, also jetzt in Folge 9, das war ja wirklich eine der stärksten Szenen der gesamten Serie. Ich meine, wir kommen gerade vor dem Tod von Cyril und dann hau die den Banger raus, ne?
Ja, die Folge steht der anderen nichts nach, ehrlich gesagt.
Ja, ich welcome to the Rebellion.
So krass. Ja, guter Satz auch, ne? Und vor allem, das war ja Mon Mothma. Sie zum ersten Mal, weißt du, er hat so viel für die Rebellion getan und so viel organisiert und gemacht. Und wir sind jetzt innerhalb kürzester Zeit, ist sie zweimal Zeuge geworden, wie ein Mensch vor ihr erschossen wird.
Ja.
Und du siehst den Schock in ihren Augen und alles. Und das ist so weit weg von ihr gewesen, jetzt ist sie mittendrin. Und er zieht ihr den Mantel, seinen eigenen Mantel über und sagt, Welcome to the Rebellion.
Ja.
Unmittelbar davor hat sie übrigens ihren blauen Mantel ja abgeworfen. Ne? Sie ist ja immer so schön und flamboyant gekleidet, auffällig.
Pompös.
Und mit viel, also immer weiß, aber immer mit Farben kombiniert. Mhm. Und da ist es, ich muss echt überlegen, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass man die Serie auch nur ganz kurz komplett in weiß sieht. Also selbst auf der Hochzeit hatte sie ein gelbes Kleid an. Oder so beige, irgendwie sowas. Ne? So mediterranes Gelb. Und sie wird von Cassian mitgenommen, I have friends everywhere und so. Und sie lässt ihr blaues Gewand fallen und ist dann nur noch in weiß. Und das ist so lange, bis er ihr seinen dreckigen, ledernen Mantel
By the way, es gibt eine Sache, die mal erwähnt werden sollte in dieser Serie. Was? Das Kostümdesign ist ja der Hammer. Also ist ja, ich will diesen fucking Mantel haben. Ich glaube, der wird mir richtig gut stehen.
Den Cassian-Mantel?
Ja.
Ich finde sein Hemd ja ganz geil. Dieses Star Wars-typische Leinenhemd. Es ist nicht ganz Solo-like, aber kombiniert mit dieser militärischen Hose, diese fast schon Südstaaten-Hose, so wie sie Han Solo auch hat. Wir sind jetzt beim Cassian-Look übrigens angekommen von Rogue One am Ende, ne? Also er hat seinen Mantel ja ihr gegeben und die restlichen Szenen rockt er ja dieses beigene Hemd und diese Hosen, diese engen. Und er sieht jetzt schon sehr aus, wie wir ihn aus Rogue One kennen.
Ja. Und wir müssen über die Rede, also erstens, wie geil sie da auch rein infiltriert wurde, dass sie diese Rede halten kann, auch mit der Hilfe von Bail. Mhm. Auch die Idee, dass sie fast mit dem Taxi weggebracht wurde, wie ist der der Banker, Patrick aus Coupling.
Tay Colmar.
Genau, Colmar. Und auch, dass sie Luthen sagt, ich habe vor niemandem so viel Angst wie vor dir. Das war alles gerade, aber die Rede, die sie hält und dass sie sich das traut und auch den Namen, dass der Name Palpatine so richtig fällt, das ist trotzdem immer so der Moment, wo ich mir denke, aber kann ich mir vorstellen, dass es in dieser Welt einen Palpatine gibt, weißt du? So, dass die wirklich die Befehle folgen von jemandem, der aussieht wie eine böse Hexe in einer Robe.
Ja, der Blitze das verstehe schießt. Ich, aber auch wie sie ihn nennen, ne, Palpatine. Keiner nennt ihn da ja Darth Sidious. Das spielt ja gar keine Rolle. Also ich glaube, in Endor wird er nie Darth Sidious genannt, sondern Palpatine. Herr Emperor Palpatine. Und genau. Wenn ich das höre, dann denke ich an den Palpatine, den wir in Episode 1 kennengelernt haben, der sich in Episode 2 langsam offenbart und Episode 3 für jeden Vollidioten eigentlich da schon als der Böse steht, bis sie es dann wirklich alle kapieren. An den muss ich denken. Und ich musste auch an ihn denken, weil Benjamin Bratt's Bail Organa, der hier übrigens, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, der wurde ja nur so eingeführt, damit wir alle schon drüber reden können, damit wir es off, wie hat Tony Gilroy gesagt, damit wir nicht mehr das Gefühl haben, wir müssen jetzt noch über die Nachbesetzung reden. Jetzt haben wir es hinter uns gebracht, jetzt können wir über ihn reden, wie er spielt. Und das macht er übrigens großartig.
Er macht sehr gut.
Der channelt den richtig gut. Den, wie heißt er nochmal, John Smiths?
Jimmy Smiths.
Jimmy Smiths. Den channelt er richtig gut. Und was soll ich jetzt sagen? Ja, genau, er erzählt ja davon, dass er diesen Trick anwendet, um Redezeit zu bekommen. Und ich dachte, ich habe sie so nicht nachgeschaut, aber ich habe mir sofort aufgeschrieben, das ist doch genau das, was Palpatine gemacht hat, als er noch der Senator von Naboo war.
Mhm.
Das ist doch genau das. Das ist doch diese Emergency-Rede. Also da habe ich echt gesagt, Tony Gilroy, dafür, dass du kein Fan von Star Wars sein willst, hast aber ganz schön viel Lore eingebaut.
Ja, er macht seine Hausaufgaben, das muss man ihm lassen. Ich meine, er erweitert Star Wars und er lebt nicht von billigen Anspielungen, aber die Verweise, die er hat, die sind sehr detailverliebt und das finde ich ganz toll. Das finde ich ganz, ganz toll.
Ich finde es auch so interessant, dass dadurch dem Imperator sein eigener Trick, sein eigener politischer Trick auf die Füße fällt.
Ja. Entschuldigung. Etwas, was sich ja in Tony Gilroys Mini-Star Wars-Verse wiederholen wird, weil Orson Krennic wird vom Todesstern umgebracht.
Ja, das ist immer bei diesem Game of Thrones-Ding. Mhm. Jeder stirbt, wie er selber
gemordet hat. Ich liebe dein Fall Video ist übrigens.
Besonders von Tony Gilroy.
Das ist meiner Lieblingsvideos von dir.
Ich sag's mir immer wieder, wenn es so wird. Dankeschön. Das ist auf jeden Fall aus Tony Gilroys Feder, weil es aus den Nachdrehs entstanden ist. Im Original, also bevor sie Rogue One nachgedreht haben, hätte ja Vader ihn umgebracht. Mhm. Als Bestrafung dafür, dass er versagt hat.
By the way, ich weiß, was dein Lieblingsvideo von mir ist.
Mein Lieblingsvideo von dir? Das weiß ich nicht mal selber. Sag mal.
Es ist Mortal Kombat 2, weil du mich danach angerufen hast.
Ja, okay, das war wirklich das Lustigste, was du je gemacht hast. wie war dieser Gag nochmal?
Den hast du ja sogar zitiert. Du meintest, ist das eigentlich noch ein Film? Naja, technisch gesehen eine Kamera draufgehalten.
Das ist das Beste, was du je gesagt hast. Also wirklich, technisch gesehen hat jemand eine Kamera draufgehalten. Auch das übrigens, für viele, für die das, will ich mal ganz kurz erwähnen, es wirkt ja oft so zu nah. Wir haben ja auch darüber diskutiert, es wirkt, wenn mich etwas an Endor stört, dann, dass es manchmal zu nah unsere Realität ist.
Ja.
Wenn da die Reporter stehen mit den Kameras und es ist genauso, wie es heute auch wäre, und du ihnen aber sogar live beim Lügen zuschaust, die Droiden, die sie abfilmen, und das ist mir nicht aufgefallen, bis ich gerade unmittelbar vor der Aufnahme das Featurette dazu von der Serie geguckt habe, von diesen drei Folgen. Das ist ein 10-Minuten-Video auf YouTube von Star Wars selber, vom offiziellen Channel. Die haben sie aus den Prequels genommen. In den Prequels gibt's diese Droiden schon.
Ja, ich weiß.
Und das ist ja komplett digital. Und ich habe halt gar nicht drüber nachgedacht. Und das sind dieselben, aber praktisch. Und das siehst du auch. Also, die haben halt die Dinger auf Stangen gesetzt oder so und haben die Stangen rausretuschiert. Und das fühlt sich auch noch mal so greifbarer an. Nur mal kurz Kudos dafür, wie viel Prequel-Design-Ideen da drin sind. Hast du eigentlich den Senat wiedererkannt? Also diesen Vorhof mit dem Wasser und so? Das ist nämlich eine berühmte Filmlocation. Wo hast du es schon mal gesehen?
Oh, nee, ich dachte.
Also alles dieser weiße Blaser mit dem künstlichen Fluss und den Brücken und so?
Sag.
Ich hab's sofort wiedererkannt. Ich war nämlich schon mal dort.
Oh, sag.
Ja, das ist in Valencia. Ich war da zum Fußball gucken. Da ging es um das Villarreal-Spiel Bayern gegen Villarreal. Und das ist halt in der Nähe von Valencia. Und Valencia ist der viel größere Ort. Deswegen haben wir in Valencia übernachtet und hatten da eine Tour. Und das ist ein berühmter Drehort. Zum Beispiel Westworld wurde da auch gedreht. Also ein paar aus der zweiten Staffel. Und das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, zweite oder dritte Staffel. Da mussten sie auch irgendeine Location finden, die aussieht wie die Zukunft. Und was da immer gerne genommen wird, ist das CAS heißt das. Das merkst du aufgeschrieben. City of Arts and Sciences. Das ist ein riesiger Campus, der für Wissenschaft und Kunst steht.
War der nicht bei Blade Runner?
Kann sein. Doch,
also jetzt muss ich sagen, in Blade Runner 2049, da vor dem Büro von Jared Leto?
Das kann sein.
Honka Honka?
Ich will nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber das ist ein bekannter Drehort auf jeden Fall.
Wikipedia das Ganze.
Und die haben ihn fast nicht verändert übrigens, ne? Also man sieht dann den Dreh, man sieht die Drohnenaufnahmen, die haben halt, den Hintergrund ist auf einmal Coruscant, aber die Brücken, über die sie gehen, das Wasser und alles, die Tunnel, das ist alles dieser Ort in Valencia. Und ich war leider nur kurz dort und ich habe auch viel zu wenig Fotos gemacht. Wenn ich gewusst hätte, dass das mal Star Wars relevant ist, hätte ich da mehr Bilder gemacht, weil es war wirklich sehr beeindruckend und schön. Wenn ich jemals wieder in Spanien sein sollte, dann werde ich mir das nochmal angucken, glaube ich. Also City of Arts and Sciences in Valencia ist das.
Ich gebe das mal kurz ein.
City. Und vor allem, es passt ja auch so gut zu Coruscant und zum Senat. Die haben sogar gezeigt, dass sie sich beim Design gedacht haben, dieser Plaza, der würde ja echt gut, also es gibt ja schon so eine Vorstellung, wie der Senat aussieht aus den Prequels. Und sie haben dann in diesem Featurette haben sie dann auch einen Shot von oben, einen Fake-Shot, also digitalen Shot von Coruscant gezeigt, wo der Senat ist. Und da haben sie sich gedacht, wie so ein Stück Kuchen, das davon weggeht, um die Gebäude zu verbinden, nehmen sie diesen Plaza aus Valencia. Und der hat wirklich, also optisch perfekt gepasst. Also, weißt du, Endor ist immer so greifbar nahbar. Und bei den letzten Folgen haben wir darüber diskutiert, dass in Gorman, dass das alles offensichtlich zwar auch das Set aus Ferrix ist, also irgendwo in den Pinewood Studios aufgebaut, offensichtlich ja, aber es ist ja ein greifbares Set und es macht die Welt so lebendig. Und hier hast du echte Locations und es macht die Welt so lebendig. Selbst als er mit Mon Mothma durch irgendwelche Tunnel gegangen ist, mit Geländern, ich habe da noch gedacht, mein Gott, so geht es ohne The Volume. Hast du gewusst, dass sie The Volume aber benutzt haben in diesem Apartment? Also sowohl in dem Kapitel als auch im Kapitel davor?
Also das einzige Mal in Season 2, wo man The Volume sichtlich erkennen konnte, war für mich dieser Rebel Moon Planet.
Da haben sie aber auch viel in Getreidefeldern gedreht, glaube ich, wenn ich es richtig weiß.
Ja, aber da sieht man die Hintergründe, weißt du, und die sind halt auch sehr hell ausgeleuchtet.
Wir haben ja gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie bei Guardians of the Galaxy Volume 2, ne? Ein bisschen fake, aber so knackig scharf, so irgendwie interessant und deswegen außerweltlich. In diesen beiden Kapiteln, dem und dem davor, ist The Volume in dem Apartment benutzt, aber nur vor dem Fenster. Also das Ganze, das ist ein Set und die haben The Volume hinterm Fenster aufgebaut. Und dazwischen ist eine Sprinkleranlage, die, wenn es geregnet hat, halt das Wasser an die Fensterscheibe gespritzt hat. Deswegen wirkt das alles so echt. Und die Beleuchtung von den Leuten ist dann so echt im Gesicht und im Fenster. Das ist ja so schwer zu rekreieren, wenn du nur Bluescreen hinmachst. Also haben sie dafür The Volume benutzt. Und das finde ich schon bemerkenswert, wie echt sich Andor deswegen anfühlt, wegen den Locations, wegen The Volume, wegen den Sets. Das ist großartig. Das ist auch nochmal Next Level. Weißt du, wir reden so viel über Next Level und Andor, das Storytelling, aber das ist Next Level Production Value für Star Wars.
Ja, absolut. Kann ich dir nicht mehr recht geben.
Und du bist doch der Rebels-Fan von uns beiden. Ich kenne die Folge nur aus Recherchegründen ausschnittsweise. Aber dann kennst du ja die Folge, in der Mon Mothma von den Rebellen gerettet wird zu Yavin 4 gebracht wird. Ich finde das interessant, dass sie das dann kanonisch trotzdem dem nicht widersprochen haben. Sie haben ihr sogar Zeit gelassen, dass sie vielleicht die Frisur ändert. Das haben sie nicht gezeigt, aber die Zeit ist da. Und weil dahinter steckt ja auch eine Idee. Fand ich aber auch interessant, das ist ja die andere Seite der Indoktrinierung durch die Rebellen. Die Message ist jetzt wichtiger als das, was wirklich passiert ist. Ja. Deswegen muss es jetzt so aussehen, als wärst du. Es kann ja nicht so sein, dass die Rebellen unterwandert waren vom Imperium, sondern du kriegst jetzt eine eigene Eskorte und die haben dich gefälligst gerettet. Und dann passiert das, was in der Rebels-Folge auch passiert ist. Und da gab es dann diese Übertragung, und die habe ich mir auch rausgenommen, in der sie inhaltlich ähnlich über das Gorman-Massaker redet. Aber mit dem großen Unterschied zu der Rede, die wir dann bekommen haben, Die Idee war, dem, glaube ich, nie zu widersprechen, sondern sie wollten dann die Rede in Ausschnitten da haben, aber Genevieve O'Reilly hat darauf bestanden, dass sie eine komplette Rede kriegt, die sie halten kann, weil das eine Serie voller guter Reden ist. Jetzt will sie auch ihre gute Rede und sie haben sie dann ungeschnitten doch so drin gehabt, aber das war gar nicht der Plan. Sie wollten Rebels nicht so sehr widersprechen.
Mhm.
Aber ich finde die Lösung sehr gut, weil es widerspricht sich jetzt am Ende
nicht. Dann habe ich gerade gar nicht mehr gedacht, dass es noch diese Episode gab, aber du hast vollkommen recht.
Sie sagen da, sogar, das Gold Squadron soll dich holen,
ja,
und so
ja,
weiter.
Ja, 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 absolut, absolut, stimmt. Es ist ein bisschen her mit mir und Rebels, aber ja, du hast absolut recht.
Ja, Rebels haben sie auch nur vom Gommen-Massaker geredet, aber es ist auch nicht konkretisiert. Und damit bezieht sich auf den ganz alten Kanon, in dem Tarkin sein Schiff auf den sitzenden Protestern geparkt hat. Und ich finde das sehr schön von Andor, dass sie beides sinnvoll eingebaut haben, ohne dass es sich widerspricht.
Ja. Dann müssen wir noch im Grunde genommen über Bix und Cassian sprechen, weil das war auch das erste Mal in Andor, dass irgendetwas Machtmäßiges in Star, in Star Wars Andor zu sehen war, dass es da diese Machtheiler gab. Die Leute wirklich anfassen und heilen. Da denke ich mir, boah, es gibt so viele, die das wirklich können. So krass. Also,
ja, wie so viele, wir haben eine gesehen.
Ja gut, aber eine spezielle Machtheilerin, weil Rey konnte das ja aus irgendeinem Grund auch.
Ja, ja, stimmt eigentlich. Ne? Aber ich habe wirklich gedacht, wie konsequent weitergedacht das ist, weil es in Rogue One ist es ja auch schon so. Es gibt jemanden, der zumindest an die Macht glaubt. Ich
ja,
glaube immer noch leicht machtsensitiv ist, weil sonst denke ich, ganz ehrlich, wenn er nur blind, kann er nicht diese Stormtrooper verprügeln. Das ist doch jetzt Blödsinn.
Ja, ja, ja.
In meinem Headcanon ist er definitiv machtsensitiv.
Ja, ist er auch. Er ist ja auch machtsensitiv. Er ist nur kein Jedi.
Ich glaube, ich habe schon mal gehört, dass es eben nicht machtsensitiv
ist. Doch, es ist machtsensibel, es ist nur nicht Jedi.
Ja.
Also er ist im Grunde genommen Daredevil durch die Macht.
Donnie Yen ist das, ne?
Ja. Ich weiß, wie sein Name ist. Chirrut Imwe. Ha.
Ja, ich kann mir das leider nicht so gut merken. Wenn er jetzt auch in Endor vorkommen würde, würde das besser funktionieren für mich. Also ich habe ja auch ein bisschen gebraucht, bis ich mir den Namen Bix einfach merken konnte. Und jetzt so ein Rewatch und so weiter, denke ich, ja, Bix, ich habe sofort ein klares Bild vor Augen, weil Bix mir so viel bedeutet. Das ist so ein Unterschied auch nochmal zur ersten Staffel. Ich meine, gut, das kam alles mit Rick's Road und so weiter, dass Bix einem sehr viel bedeutet und dass sie nicht nur so ein Side-Character ist und auch wichtig für die Charakterisierung von Cassian ist.
Aber es ist auch so krass, der Moment, wo Cassian jetzt bereit ist, seinen eigenen Weg zu gehen, hast du davor schön gesagt. Ja, ist aber Schicksal spielt hier halt doch eine große Rolle. Also im Grunde genommen ist es ja schon fast eine prophetische Aussage, dass Cassian eine wichtige Rolle für die Rebellion spielen wird. Und da glaubt halt Bix dran, weil sie irgendetwas braucht, woran sie glaubt. Also verlässt sie ihn. Und das fand ich ziemlich stark. Das war auch so das letzte Opfer, das er jetzt gegeben hat. Also jetzt hat er wirklich alles verloren. Er hat seine Ziehmutter verloren, er hat sich Freunde verloren, er hat sich Kollegen verloren. Jetzt hat er seine Geliebte verloren. Sie ist zwar nicht gestorben, aber sie ist weg. Bist du noch da?
Ja, ich bin da, aber ich recherchiere das gerade mit Donnie Yen. Also ich will das jetzt wissen, nicht um jetzt recht zu haben oder so, sondern ich will jetzt keinen Quatsch im Kopf haben. Ist Donnie Yens Figur in Rogue One machtsensitiv? So, ich frage jetzt Googles Gemini dafür. Weil ich war jetzt gerade auf Jedipedia und ich musste mich jetzt hier so durchklicken und find's nicht sofort. Nee, er wird als starke Verbindung zur Macht beschrieben. Dann würde ich sagen, machtsensitiv, fertig. Aber das gehört ja auch so ein bisschen zu dem, was Rogue One uns da erzählt hat. Und ich finde das eigentlich auch einen guten. Ich fand das damals schon nicht störend für dieses Universum, weil klar, wenn wir schon eingeführt haben mit den Prequels, dass es unterschiedlich, dass es ein Spektrum gibt, wie machtsensitiv du bist. Und ja, sogar Tiere erlebt haben hier und da, die machtsensitiv sind. Natürlich gibt es dann auch ein Spektrum bei Menschen. Und je nachdem, wo du in diesem Spektrum bist, hast du andere Fähigkeiten und nutzt sie anders. Und da fand ich eine Machtteilerin total interessant. Mit dem leichten Punkt, ich bin ein totaler Gegner von Esoterik. Das müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren. Aber es wirkte ja so wie eine Diskussion über eine Wunderheilerin. Aber hier ist ja der Punkt, wir sind im Star-Wars-Universum und hier bist du dann, egal wie du sonst dazu eingestellt bist, bist du ja auf der Seite mit, ja, klar hat sie dann recht, wenn sie sowas sagt. Und wenn die Macht sowas für dich vorhergesehen hat, wenn es da sowas wie Schicksal gibt. Das ist nicht gibberish in dem Moment. Das ist tatsächlich, da ist was dran, auch wenn du es nicht hören willst, Kässchen. Aber wir sind ja in dem Fall der allwissende Zuschauer. Vor allem, weil es ein Prequel ist. Und dass dann auch natürlich dieses Wortfeld, das dann sehr wichtig ist, Messenger, wenn es um die Beschreibung von Kässchen geht. Ich habe ihn nie als Messenger gesehen. Ich habe mir nie drüber Gedanken gemacht. Es wird sehr viel mit dem Wort Leader um sich geworfen, auch von Draven, von Luthen, dass Kässchen eigentlich ein Leader ist. Und selbst da habe ich nicht immer so dran gedacht, weil ich dachte, Rogue One, eigentlich ist ja Jyn Erso der Leader. Aber ihn auch als Leader zu charakterisieren, weil er die Rebellengruppe versammelt, die Jyn Erso helfen
ja,
wird.
Ja, voll.
Und dann aber auch als Messenger, weil am Endeffekt von Rogue One, und das ist ja einer der schönsten Momente in Rogue One, finde ich, als sich alles so ein bisschen settelt, ne? Du hast gerade noch Darth Vader gesehen, wie er dem entkommenden Rebellenschiff hinterher schaut. Und dann kommt die Kamera in so einer Fahrt, läuft hinter einem Rebellen her, der wirklich die Message in der Hand hält. Mhm. Und er geht zu Leia Organa, gibt ihr das und sie sagt Hope. Das ist einer der schönsten Momente in Star Wars für mich.
Voll.
Ich habe ihn nie als Messenger begriffen, aber die Serie hat mich darauf aufmerksam gemacht.
Ja.
Und dem will sie nicht im Weg stehen, ja.
Ja, da will sie nicht im Weg stehen. Und wir kommen zum Ende. K2SO ist jetzt endlich am Start.
Ja.
Mitgenommen. Ist irgendwie. Kleiner Kulturschock, weil es schon direkt witzig war, was er gesagt hat. Und halt die Serie ist ja so witzlos.
Ja, stimmt. Relativ.
Did I offend you? Or would you mind pointing that into another direction? Irgendwie sowas hat er gesagt.
Geiler erster Satz, oder?
Ja. Yeah.
Er hält da auch den Blaster in der Hand, den er hatte, glaube ich, als er Jyn Ersos Vater ermorden wollte. Als Scharfschütze. Da hatte er genau den Blaster, glaube ich, sogar in der Hand. Eigentlich ist es wie in den schlechteren Prequels, wenn wir sagen, du musst mir nicht erklären, wo du die Klamotten her hast, wo du die Waffe her hast und so. All das macht übrigens diese letzte Folge da. Und dann richtet er die Waffe auf K2SO, auf seinen alten Freund. Und das Witzige ist, fast schon philosophische ist, eine Beziehung ist zwar zu Bruch gegangen, aber eine neue Freundschaft hat sich eröffnet.
Ja. Bin sehr gespannt über deren Banter jetzt in den letzten drei Folgen. Also da
ich auch.
Freue ich mich schon sehr drauf.
Ich auch. Alan Tudyk war das Beste in Rogue One.
Erst recht, als Andor angekündigt wurde, die Serie, vor Jahren, sind Alan Tudyk und Cassian zusammen auf eine Bühne gegangen. So lange ist das her. Und ich glaube, da wurde echt noch mal viel rumkonzipiert und geändert, weil in der ersten Season spielt er ja gar nicht mit. Aber ja, ich bin sehr happy. Ich bin sehr happy. Ich bin jetzt auch hyped aufs Finale. Sehr gespannt, wie das so enden wird. Bukalem! Vielleicht sehen wir den auch noch mal. So, ich kann es nicht lassen. Oh, ich habe Benji jetzt wach gemacht mit meinem Forrest Whitaker-Geschrei. Tut mir leid, Benji. Mein Hund ist neben mir. Und der hat schön an meinen Füßen geschlafen die ganze Zeit, weil er uns so interessant findet. Aber ich höre, dass sehr viele unserer Zuhörer das auch tun. Zu uns einschlafen.
Ja, aber dann sind sie nicht so weit gekommen, weil wir sind jetzt nach anderthalb Stunden drin. Wir haben gar nicht so lange drüber geredet, aber ich merke auch so beim Reden darüber, ich muss es immer noch sacken lassen.
Ja, man muss es auch sacken lassen.
Ich habe Episode 8 vor 2 Tagen gesehen. Ich muss es immer noch sacken lassen. Wir haben jetzt das Finale dieses dritten Kapitels gerade erst gesehen. Wir müssen es immer noch sacken lassen. Und ich glaube auch, dass es nächste Woche immer noch so sein wird, dass ich den Redebedarf darüber spüre, dass es mir noch nahe geht. Und es wird auch nicht aufhören. Und das macht es halt so besonders.
Ja. Und damit sind wir durch. Hast du etwas zu sagen? Letzte Worte?
Ich glaube, was uns die Serie mit diesen 3 Folgen gesagt hat, ist genau dasselbe, was Cassian Andor zu Mon Mothma sagt. Welcome to the Rebellion.